Und dann hatte ich mir eine neue Brille zusammengebaut und war guten Mutes und wollte unbedingt und springe ins Wasser und mir rutscht die Brille runter. Und die ganze Halle denkt, also so wurde es mir im Nachhinein transportiert, wenn das jetzt unser neuer Superstar werden soll, na dann Halleluja.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor, und ich treffe in diesem Podcast Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen, und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier erkennt man plötzlich Muster, die verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt oder noch nie getraut hat zu stellen. So bekommt man oft ganz unerwartete Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich die Ausnahmeschwimmerin Britta Steffen. Brittas Karriere beginnt sehr vielversprechend. Erste Erfolge, Olympia mit gerade mal 16, direkt maximal mediale Aufmerksamkeit, und dann bricht die Leistung weg. Britta will schon aufgeben, bis es zu einem alles entscheidenden Anruf kommt. Dieser Anruf ist der Beginn einer unglaublichen Karriere. Britta verschiebt ihren Fokus weg nur vom Körper hin in ihren Kopf. Dabei kommt ein Trauma ans Licht, das sie seit Jahren unterdrückt. Aber nicht nur das. Zusammen mit der Mentaltrainerin Friederike Janowske, die wir gleich kennenlernen, arbeitet Britta unerbittlich an ihrer Psyche. Natürlich geht es in dieser Geschichte um Medaillen, Wasser und Schwimmen, aber vor allem geht es hier ins Hirn. Wie besteht man, wenn der Druck maximal ist? Wie funktioniert Mentaltraining? Und welche Methoden können wir uns von Britta für unsere eigenen Herausforderungen abgucken? Wir werden einen Menschen kennenlernen, der alles erreicht hat und am Ende vor allem zu sich selbst fand. Diese Folge ist aus psychologischer Sicht hochinteressant, weil wir unglaublich viel mitnehmen können. Los geht es jetzt, kurz bevor Britta gleich in Peking ins Wasser springt und alle Erwartungen übertrifft. Britta, in einem deiner Coaching-Videos, zum kleinen Trailer dazu nenne ich es mal, sagst du Folgendes: Das Wichtigste im Leben ist nicht der Triumph, sondern der Kampf. Das Wichtigste im Leben ist nicht gesiegt, sondern sich wacker geschlagen zu haben. Diese Worte flüsterte mir eine Schwimmfreundin ins Ohr. Eine halbe Stunde später war ich am Ziel meiner Träume. Olympiasiegerin über 100 Meter Freistil im Jahr 2008. Hat deine Freundin erstmal recht mit dieser Aussage?
Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich damals ein Geschenk, denn vielleicht fange ich ein paar Minuten früher an diesem Tag. Wir sind zusammen zum Callroom gegangen, musst du dir vorstellen, wie so ein Raum, der keine Fenster hat und wo 8 Plastikstühle stehen mit jeweiligen Zahlen für die Bahnen im Finale, die jede Sportlerin hat. Und wir liefen durch die Schwimmhalle, waren etwas längerer Weg und trafen auf einen Trainer, den wir beide nicht kannten. Und der klopfte mir dann auf die Schulter und sagte halt auf Englisch: viel Glück, und du bist die Einzige, die Schwimmerehre noch retten kann. Die deutsche Schwimmerehre. Und ich dachte so,
oh Gott.
Das ist ein Satz, der macht Druck.
Tierisch.
Und früher hätte ich das wahrscheinlich gleich so für mich versucht einzuordnen. Und durch die Arbeit mit Frau Janowske, meiner Mentaltrainerin damals, die mich vier Jahre begleitet hat zu diesem Zeitpunkt.
Die eine ganz große Rolle in deiner Geschichte spielen wird, zu der kommen wir gleich noch.
Genau.
Da wusstest du, wie du damit umgehen kannst?
Von der hatte ich gelernt, dass wenn solche Themen kommen, die mich in dem Moment kurz überfordern, dass ich die einfach verschiebe und sage, jetzt ist erstmal voller Fokus auf die sportliche Leistung, kümmere ich mich später drum. Und das habe ich dann getan, habe Niki dann nur angeguckt, also Nicole Hetzer war damals meine Schwimmkollegin, die das mit mir gemacht hat. Wir haben das Supporter genannt, also immer jemand, der dich unterstützt im Vorstadtbereich. Und dann kam ich am Callroom an und sie musste dann halt sich von mir verabschieden, hat mir meinen Anzug, wir hatten da so Ganzkörperanzüge, nur die Arme waren frei, der Rest war mit so einem Plastiküberzug, wie eine Thrombosestrumpfhose über dir, und machte den Anzug zu und flüsterte mir diesen Spruch dann von Pierre de Coubertin, dem Begründer der Spiele der Neuzeit, ins Ohr. Und hat halt mir dann das so mit auf den Weg gegeben, und ich bin in den Callroom ein und dachte so dann an meine Mutter, die früher immer zu mir gesagt hat: Britta, weißt du, wenn man das Beste gegeben hat, kann man immer zufrieden sein. Und das impliziert das so ein bisschen.
Ja, das impliziert das.
Einfach seins zu machen, das Beste zu geben und gucken, was rauskommt. und nicht so sehr Zahlen oder Platzierungen fixiert zu sein, sondern einfach Seins zu geben.
Ich habe dann aber später noch einen Satz von dir gefunden. Jetzt mache ich gerade schon so viele Teaser auf, aber es ist auch einfach so unfassbar spannend, deiner Geschichte, den ich damit nicht ganz zusammenbringen konnte, weil ich dachte, hä, der geht in eine ganz andere Richtung. Ja. Da müssen wir nachher gucken, wie wir das alles unter einen Hut kriegen. Jetzt aber erstmal, deine Freundin sagt dir diesen Satz ins Ohr. Du hast mir gerade eben erklärt, da kommt vorher, kurz vorher noch jemand, macht maximalen Druck, da hast du gelernt, mit umzugehen. Jetzt kommt dieser Satz und du denkst, das tut gut. Dann in diesem Moment, wenn du sagst, du schwimmst zu diesem Gold hin, nimm uns da mal mit rein auf diesem Startblock. Ich kriege jetzt schon Muffensausen. Ich hatte schon, bei mir war schon psychisch alles am Ende in der Schule, wenn es hieß jetzt hier irgendwie fürs Schwimmabzeichen oder für die Note im Schwimmunterricht 100 Meter kraulen. Oh Gott, auf diesem Startblock. Bei dir geht es jetzt um alles. Es ist dein Leben.
Ja. Und ich hatte ja schon zwei verpatzte Spiele davor.
Genau, ne? Ganz wichtig. Der Druck ist ja wirklich, jetzt geht es um alles. Und die Ehre.
Ja,
du hast gesagt, du kannst sie wegschieben, aber ein bisschen halt vielleicht noch. Und jetzt auf diesem Startblock in Peking.
Ich bin das Rennen ja tatsächlich auf der Couch meiner Psychologin schon ein Jahr lang durchgeschwommen. Also es war jetzt so gefühlt das 53. Mal, weil ich das jede Woche einmal geübt habe. Ne? Diese sozusagen Miete.
Ja.
Mich hinzusetzen und mir das richtig vorzustellen. Sie hat mir das dann immer beschrieben, so du gehst jetzt rein und jetzt kommt der erste Pfiff, dann der zweite Pfiff und so haben wir das durchgespielt. Ne? Und die ersten Male, als ich das durchgespielt habe, bin ich manchmal auch so ins Stocken gekommen, was meinen Atem anging und habe so gemerkt, oh Gott, an der Stelle würde ich jetzt vielleicht sogar mich verschlucken, weil ich bin so aufgeregt. Also ich konnte irgendwann so gut visualisieren, als wäre ich wirklich im Becken. Fand ich schon faszinierend.
Finde ich auch faszinierend.
Dass man das erleben kann. Ne? Und ein Satz meiner Psychologin einen Tag vor diesem Finale war, ob du es nun schaffst oder nicht, dein Gehirn denkt sowieso schon, du bist Olympiasiegerin. Weil am Ende dieses Jahres habe ich immer diese Rennen gewonnen im Kopf. Weißt du, ich war immer die Erste, die anschlug.
Okay.
Von diesem Träumen her oder diesem Visualisieren dieses Rennens. Von daher gab es dann am Tag zuvor nur eine Herausforderung für uns zu lösen, weil wir konnten natürlich nicht alles mit einbeziehen. Und die Chinesen vor Ort, die haben sich nicht an die Regel gehalten, dass wenn du auf dem Startblock runtergehst und die Spannung einnimmst, kurz bevor der Startpfiff kommt, muss eigentlich Ruhe sein. Ne?
Also take Arena, your marks,
dann ist Mucksmäuschen still, da sagt keiner mehr was. Und dann kommt der Pfiff und dann geht's los. Und die Chinesen haben entweder die englische Ansage nicht verstanden oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die immer gerufen, Shiner, Shiner. Und dann habe ich zu Frau Janowski gesagt, dass mich das total stört. Also ich finde das, dann sagt sie, lass dich doch darauf nicht ein. Lass uns kreativ werden, was könnten wir daraus machen? Und dann schlug sie vor, stell dir einfach vor, die rufen Britta, Britta.
Du wusstest das im Vorfeld, dass das passieren würde?
Ja.
Und ihr habt das so realistisch schon in dieser Therapie mit einer Therapeutin durchgespielt, dass du dachtest, komm, wir...
Den einen Tag vorher haben wir das noch mit eingebaut.
Okay, das war
aber
neu.
Ich sag mal, die 80%, wo wir wussten, wie so ein 100-Meter-Rennen abläuft, ne? Und welche Stärken ich habe, wie viele Züge ich mache. Ich wusste ja 40 Züge hin, 44 Züge zurück. Das konnte ich mir ja alles schon vorstellen. Weißt du, so habe ich mir das vorgestellt, wie ich da richtig schwimme.
Du machst
das
auch gerade vor. Der Körper spielt mit. Du hast ja auch gerade gesagt, das war so krass von dem Nachempfinden, dass du selbst in diesem Raum dann mit deiner Therapeutin, dass dir der Atem stockt vor Aufregung. Krass.
Ja.
Und ganz kurz, 44 Züge.
Ja.
Zurück heißt, du brauchst zurück ein paar Schläge mehr, weil du schon platt bist vom Hin, oder ist das diese Wende, also, die
genau,
noch einen Pluspunkt
bringt?
Genau,
du schwimmst hin, also dadurch, dass du einen Start hast und 7 Delfinbeine kickst, bist du ja schon bei, keine Ahnung, 10 Metern und dann schwimmst du halt noch 40 Züge. Jeden vierten Zug habe ich nach rechts geatmet und die Augen geschlossen, um mich nicht ablenken zu lassen, weil es war die Zeit der Wundeanzüge. Und da haben alle ihr absolut Bestes die ersten 50 Meter gegeben und haben geguckt, wie weit sie kommen. Deshalb war ich an der Wende auch mit über einer Körperlänge hinter der ersten, was bei 100 Metern unglaublich viel ist. Und ich habe die dann nochmal eingeholt nach der Wende.
Ohne, dass du sie siehst.
Also ich habe die auf der Hinbahn nicht beachtet, ne? Weil ich dachte, wenn du das schon siehst, das demotiviert extrem, wenn jemand dir so weit voran ist. Ne? Und deswegen habe ich mit ihr trainiert, dass ich auf der Hinbahn nur unten auf den schwarzen Strich der Bahn schaue und wenn ich atme, eben die Augen schließe. Das war die Strategie. Und auf der Hinbahn bin ich mit Delfinen geschwommen. Es sollte locker sein, flockig sein. Ich wollte mich nicht übernehmen, weil meine Stärke ist halt das ganz hohe Gleichmaß. Das heißt, fast so schnell hinschwimmen, wie ich zurückschwimme. Währenddessen die Tendenz in der Welt damals war, ich sage mal, 2 Sekunden schneller hinschwimmen als zurück. Weißt du? Die haben dann immer die letzten Meter so ein bisschen Themen gehabt. Oh Gott, jetzt sind sie so blau, jetzt kommen sie kaum mehr an.
Ja.
Und bei mir war halt die Schwimmgeschwindigkeit immer relativ konstant. Und das dann auch durchzusetzen und sich nicht von diesen Rennpferden mitziehen zu lassen und selber zum Rennpferd zu werden und die eigene Strategie komplett über den Haufen zu werfen, was nie gut ist bei Olympia. Du solltest immer das machen, was du trainiert hast ein Jahr lang. Das war eine große Kunst. Und der Rückweg war halt, Jägerin zu sein und von einem kleinen Hai verfolgt zu werden. Weil ein großer Hai, das haben wir kinesiologisch ausgetestet, weiß nicht, ob du dich damit auskennst.
Nee.
Kann ich dir gleich nochmal erklären. Ein großer Hai hat mir zu sehr Angst gemacht und da wurde ich schwach.
Ach so, jetzt bildmäßig.
Ja.
Okay, hab's. Ja.
Genau.
Alles klar.
Und kinesiologisch, da gibt es so einen Muskeltest, der ist in der Universität in Potsdam auch getestet worden. Das kannst du dir mal, wenn du Lust darauf hast, ein bisschen zu Gemüte führen. Damit haben wir öfter gearbeitet, um zu dem Thema zu gelangen. Wenn ich selber nicht so wusste, kognitiv, finde ich das jetzt gut oder schlecht, dann gibt es die These, der Körper kennt immer schon die Antwort. Und wenn du halt stark bist und das passt zu dir, hältst du halt nach einer Frage, die du mit Ja beantwortest, hältst du diesen Kreis zwischen Daumen und Zeigefinger so ganz fest.
Du machst gerade mit Daumen und Zeigefinger im Prinzip ein O,
genau.
Drückst ganz fest zusammen und sagst jetzt, wenn
ich... Sag mal ganz einfach, ja? Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, frag mich mal, ob ich Britta heiße, ne?
Heißt du
dann
Britta?
Sag ich ja. Ne? Und dann versuchst du mit beiden Zeigefingern meinen Kreis zu trennen, also mit beiden Händen.
Achso, ich nehme beide Hände und ziehe dich auseinander wie so zwei Haken. Ich mach's jetzt mal und ich schaff's gar nicht.
Genau.
Boah, hast du eine Power.
Ja.
Und jetzt, heißt du Leon?
Ja, genau. Dann,
und da geht's auf.
Genau, dann springt's auf, wenn's nicht passt. Und manchmal, wenn man gar nicht so die Antworten so für sich formulieren konnte, haben wir das so getestet. Und es gab eine Situation, wenn du das spannend findest, muss ich dir die unbedingt erzählen.
Bitte.
Da hatte ich kurz vor meiner, also ich habe mal zwischendurch eine Pause eingelegt, nach zwei Olympischen Spielen mit 20 habe ich gesagt, so, das lasse ich jetzt mal alles und dann fand ich zum Mentaltraining. Und als ich da nach anderthalb Jahren mit der Arbeit Frau Janowske und neue Trainingsstrukturen und so mit ihr diesen Test gemacht habe, hat sie mich gefragt, willst du die 100 Meter Kraul in Budapest bei den Europameisterschaften gewinnen? Und ich, ja. Und es sprang auf.
Das O der Finger.
Ja,
wurde zum weit auseinandergerissenen
Und sie fragte dann so, warum willst du nicht gewinnen? Und jetzt halte ich fest, dann war die Antwort, weil dann die anderen verlieren. Und dann gucke ich sie an und denke, Gott, habe ich den Satz jetzt wirklich gesagt? Und dann sagt sie, ah, ist ja eine interessante Spur.
Ja.
Und dann haben wir das zusammen uns nochmal näher angeguckt und dann kam raus, dass ich als junge Athletin, als ich auf dem Internat war, 8. und 9. Klasse, erste Länderkämpfe mitmachen durfte. Und wenn ich wiederkam von den Wettkämpfen und meine vier Mädels, die mit mir im Internat gewohnt haben, traf, dann haben die erstmal zwei, drei Tage nicht mit mir gesprochen. Es war auf jeden Fall so, dass ich so ganz später im Nachhinein gefragt habe, warum habt ihr das eigentlich damals mit mir gemacht? Und dann haben meine Mädels zu mir gesagt, weißt du, wir wollten immer das Gleiche wie du und du warst dann irgendwie, und dann haben wir das nicht gegönnt und wir wollten das ja eigentlich auch. Also ich glaube, jeder kennt aus der Jugend manchmal
absolut.
So Erfahrungen, wo man ausgegrenzt
wird. Auch später noch, ich finde das total ehrlich, dass du sagst, ich will nicht gewinnen, weil die anderen verlieren. In vielen Köpfen kann ich mir vorstellen, dass das irgendwo bremst.
Klar.
Ich meine, wenn man ehrlich ist, wie assi muss man sein, wenn einem das egal ist? Da treten alle auf diesen Block und wissen, es geht hier um alles.
Richtig, richtig. Und ich war vielleicht manchmal auch zu sozial, weil ich bin vom Typ her so, ne? Ich möchte immer, dass allen gut geht, dass alle ihre Potenziale entfalten, bla bla bla. Klar bin ich auch ehrgeizig und ich will auch gewinnen, aber ich will gegen dich nur gewinnen, wenn ich tatsächlich die bessere von uns beiden bin. Ne? Also ich habe keinen Bock, dich hier einzusperren, nur dass du nicht beim Wettkampf teilnehmen kannst, das wäre nicht meine Art. Und manchmal bin ich damit aber auch angeeckt, weil einige dann doch ein bisschen so unterwegs sind, dass sie halt egal wie gewinnen wollen. Manchmal hat es mir auch einfach leid getan, weil ich gesehen habe, die anderen arbeiten ja wirklich genauso hart. Jeder arbeitet hart an sich und dann ist es schon manchmal gemein, wenn es eben nur wenige schaffen.
Das O aus Brittas Fingern sprang auf. Sie sagt zwar, ja, ich will die Olympischen Spiele gewinnen, aber ihr Körper verrät offenbar, dass sie sich dabei doch nicht so ganz sicher ist. Dieser Ansatz heißt Kinesiologie. Eine Pseudowissenschaft, für die Belege aus der Forschung fehlen. Der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen warnt laut SZ, kinesiologische Verfahren seien nicht nur unnütz und teuer, sondern auch schädlich, wenn damit wertvolle Zeit für wirkliche Hilfe vertan werde. Britta hingegen ist fest überzeugt, dass ihr die Methode geholfen hat, sich besser zu verstehen. Eine persönliche Erfahrung. Gemeinsam mit ihrer Therapeutin wird Britta im weiteren Verlauf auch herausarbeiten, dass es in ihrer Kindheit Erlebnisse gab, die noch immer ihre Karriere beeinflussen. Dazu hören wir später mehr. Erstmal in Brittas Kindheit. Als Jugendliche, während andere anfangen, sich mit Freundinnen und Freunden zu treffen, auszugehen, vielleicht erste Partys besuchen, ist Britta eigentlich permanent im Wasser und trainiert. Mit 12 Jahren kommt sie auf eine Sportschule in Potsdam und gibt alles. Schon bald zahlt sich die harte Arbeit aus und mit gerade mal 16 Jahren fährt Britta das erste Mal zu den Olympischen Spielen nach Sydney. Doch bei den folgenden Wettkämpfen stagniert die Leistung und es ist ein weiter Weg, bis Britta sich in ihrem Kopf eine ganz klare Vorstellung erarbeitet hat, wie ihr Erfolg ablaufen soll. 40 Züge hin, jeden vierten Atemzug nach rechts, Augen schließen. Kann sowas helfen? Ja, tatsächlich. Wer wiederholt eine Bewegung im Kopf durchgeht, kann diese später besser und präziser durchführen. Es gibt auch wissenschaftliche Hirnscans, die zeigen, dass beim mentalen Training ähnliche Areale aktiv sind wie bei der tatsächlichen körperlichen Bewegung. Heißt das, ich kann eine Sportart vom Sofa aus lernen? Soweit geht's natürlich nicht, aber mentales Training kann körperliches Training absolut sinnvoll ergänzen. Vor einem Wettkampf Rituale zu haben, die man vorher einstudiert hat, können helfen, die Ruhe zu bewahren. Britta macht auch immer wieder verschiedene Achtsamkeitsübungen, zum Beispiel durch bestimmte Klopftechniken auf ihrem Körper. Andere zupfen vielleicht eine Kette zurecht oder binden sich die Schnürsenkel auf eine bestimmte Art. Vielleicht gibt es auch Leute, die ihre Tasche immer gleich packen. All das sind Kleinigkeiten, die im Kopf Ruhe schaffen, wenn alles auf dem Spiel steht. Ich frage mich jetzt, wenn man all die Jahre so hart darauf hingearbeitet hat, wie fühlt sich dann der maximale Erfolg an? Kommt man an? Ist man fertig? Dazu gleich mehr und was Britta sagen wird, ist tatsächlich super interessant. Zuerst möchte ich jetzt aber noch wissen, was Britta neben dem Psychischen auch physisch leisten muss.
Ich hatte eine Gewichtsvorgabe, genau, und war viele Jahre lang, auch so in der Jugend, immer ganz lang und dürr. Und mit 20 kam dann so erst so ein Schub, dass man halt weiblicher wurde. Und plötzlich hast du halt nicht mehr so einfach dein Gewicht halten können. Also wenn Periode dazu kommt bei einer Frau, das haben viele so junge Sportlerinnen, dann echt Themen im Gegensatz zu den Jungs, dass die dann halt auch mal Gewichtsschwankungen haben.
Ah, ja.
Mit Wassereinlagerungen, ja, wofür du manchmal gar nichts kannst.
Ja.
Und wenn du dann einen männlichen Trainer hast, der halt nur auf die Zahlen guckt und das nicht so mit einbezieht, der eigentlich auch ein Männertrainer war, damals mein Trainer, der hat dann halt mal übers Becken gebrüllt, 66,6 Steffen, hast du sie noch alle? Und das blieb so hängen, das ist bis heute noch so in meinem Köpfchen, weil ich hatte eine Gewichtsvorgabe bei einer Größe von 1,80, 62 Kilo.
Mein 66,6 war jetzt das Gewicht, nicht irgendeine Sekundenzahl.
Genau, das war das Gewicht. Ja.
Das wird dann durch die Halle gebrüllt bei einer jungen Frau, wo sich gerade der Körper sortiert. Oh Gott. Über diesen unfassbaren Druck und auch über die Medien, da frage ich mich sowieso, wie kann man dem standhalten? Aber ich will noch mal kurz in diesen Peking-Moment rein, weil du hast jetzt eben gesagt, okay, das ist komplett durchgetaktet. 7-mal unter Wasser, dann 40 Züge hin, 44 Züge zurück. Du lässt dich von einem kleinen Hai treiben, bildlich, nicht von einem großen, der macht dir zu viel Angst.
Genau.
Und jetzt geht alles auf. Du schlägst als Erste an. Wie fühlt sich das an? Wie der 54. Sieg, weil du es ja vorher schon 53 Mal, hast du, glaube ich, gesagt, durchgemacht hast? Oder ist das jetzt nochmal was?
Also tatsächlich war mir erstmal total schwarz vor Augen, weil ich die letzten 15 Meter ohne Atmung geschwommen bin. Und ich wusste in dem Moment, das war alles, was ging. Und ich musste auch kurz warten, bis die Kontaktlinsen wieder richtig saßen. Ich habe nicht sofort gesehen, welche Platzierung da stand. Aber ich wusste, dass Libby Trickett, die Weltrekordhalterin, die hat ein halbes Jahr vorher meinen Weltrekord gebrochen. Also wir waren da wirklich schön am Rangeln. Und am Ende war ich 400stel vor ihr. Ich habe aber nicht gesehen, was Bahn 1 bis 6 geschwommen sind. Ne? Und als ich das dann erblickt habe und gesagt habe, erster Platz hinter meinem Namen, das war grandios. Witzigerweise kann ich es gar nicht mehr so abspulen, weil es 13 Jahre jetzt her ist. Ich kann das gar nicht mehr so richtig fühlen.
Das kannst du nicht nachempfinden?
Nee.
Was interessant ist, bei dieser Aufregung warst du jetzt sofort körperlich, da stockt der Atem, du kannst auch noch die Züge nachmachen, alles, was sie da trainiert hat. Aber dieser Erfolg, der ist nicht so greifbar.
Nee, weil das bis heute so ist, dass ich denke, es ist unglaublich, dass das alles geklappt hat. Ne? Man hat dafür so viel getan und da war auch so viel, in Anführungszeichen, positive Umstände, weil ich war eigentlich im Materialnachteil. Also wir Deutschen schwammen mit einem Schwimmanzug, der minderwertig war, in Anführungszeichen. Ich konnte damals aber überhaupt nichts.
Made in Thüringen, oder?
Nee, leider nicht. Also es war tatsächlich so, dass die USA einfach einen Forschungsvorsprung hatten. Und du musst dir vorstellen, die haben auf Badeanzügen komplette Plastikteile geschweißt, so ringsrum. Und wir haben die nur punktuell geschweißt.
Das war diese Haihaut, die da immer so diskutiert wurde, ne? So ja. Fischähnlich imitiert, dass du ganz schnell schießt.
Genau. Und unter dieses Plastikzeug, weil wir nicht alles geschweißt hatten, sondern nur punktuell, dass wir mehr produzieren konnten in kürzerer Zeit, weil wir ja was kopiert hatten, ne? Deswegen heißt es ja immer lieber kapieren statt kopieren,
ja.
Ne? Ist unser Anzug im Gegensatz zu dem Wunderanzug des Originalherstellers, der 200 Gramm gewogen hat, das 800 Gramm gewesen. Das heißt, Boah. Wir haben auch nochmal Gewicht mitgeschleppt. Und es war wirklich blöd, weil es war mein privater Sponsor und dann kannst du dich in der Öffentlichkeit natürlich auch nicht dazu äußern, weil das macht man nicht, ne? Man beißt nicht in die Hand, die einen füttert.
Alles egal, weil du hast es ja geschafft.
Ja.
Und dieses Gefühl, das kannst du jetzt, das hast du nicht konservieren können.
Nee, ich kann dir sagen, wie ich mich gefühlt habe auf dem Siegertreppchen.
Ja, da bin ich jetzt gespannt, weil ich habe ja schon eine kleine Vorinfo. Es geht ja in deinem Video, was ich eben zitiert habe, nochmal weiter. Und da sagst du jetzt, kommen ja zwei Sequenzen in deinen Kopf.
Ja.
Ist es das, was du jetzt beschreiben wolltest oder geht es nochmal in eine andere Richtung?
Also die Richtung, die ich jetzt hätte, wäre tatsächlich die, dass ich so sehen kann, wie die Kamera mich einblendet. Ja. Also ich habe mir danach ja ein, zwei Mal die Rennen angeguckt, so ein, zwei Jahre später. War auch ganz witzig, weil man bestimmte Kommentare plötzlich gehört hat, die man ja gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Man sieht sich ja nicht.
Wie knapp es war, oder?
Genau. Ja. Und du hörst auch nicht die Radiokommentatoren oder die TV-Kommentatoren und plötzlich hörst du so, wie die das empfunden haben. Ne? Also das war schon nochmal interessant zu hören, weil ich wollte erstmal ein, zwei Jahre auch Abstand zu diesem Erfolg haben. Ich musste da auch erstmal wieder Luft dran lassen. Ich bin so ein Typ, wenn eine Sache abgehakt ist, brauche ich danach erstmal Luft. Mhm. Und ich sehe dann aber auch noch ein Bild, wie ich mir selbst in die Hand beiße. Und das habe ich ganz bewusst gemacht, weil ich wusste, wenn ich das spüre, wenn das schmerzhaft ist, ist das kein Traum. Weil in dem Moment, wo ich anschlug, wusste ich nicht, ist das jetzt tatsächlich echt? Weil die Anstrengung, die ich hier aufgebracht habe, das kam sofort in den Kopf, ich könnte das nicht nochmal. Das hat mich so viel gekostet, mich da hinzustellen, mich dem zu stellen, das 100% abzurufen. Genau wie du es gesagt hast, bei meinen dritten Spielen und der einzigen Chance, die ich hatte, jemals eine olympische Medaille zu gewinnen. Weißt du? Also ich habe das irgendwie geschafft, war irgendwie in mir und war auch, würde ich sagen, Körper und Geist haben gut zusammengearbeitet, aber trotzdem war ich irgendwie nicht total wach und da, obwohl ich es doch war. Also es ist ganz schwer zu beschreiben.
Ja, ich merke schon.
Weil am Ende musste ich mich das halt wirklich fragen, ist das jetzt tatsächlich passiert oder ist das nur ein total realer Traum?
Und der Biss in die Hand...
Und ich, ja, mach's und dann hat es wehgetan und dann dachte ich, boah, ist doch echt. Also ich konnte bestimmt ein paar Tage überhaupt nicht fassen, was ich da geleistet habe. Was? Weil das für mich selber nicht, es hat nicht in meinen Horizont gepasst. Es gibt ja so einen Spruch, der heißt, du bist deine eigene Grenze, erhebe dich darüber. Und wenn man das schafft, sich über die eigene Grenze zu erheben, ne, und einen Wunschtraum, der ewig Bestand hatte, den du dann auch schon losgelassen hast, weil du plötzlich gemerkt hast, dass ja ganz viele andere eigentlich auch gerne Olympiasieger an diesem Tag über diese Strecke werden wollen. Dann ist das grandios, wenn man das für sich erfüllen konnte, weil da musste ich mir halt auch meinen Raum nehmen und wenn du kein Bühnenmensch bist, ist das auch eine Überwindung. Also es war
dann verarbeitest du ja auch nicht auf der Bühne wahrscheinlich, was passiert ist, ne?
Nee.
Du stehst da, ich stelle mir das immer so vor, taumelnd da mit so einer 15, die letzten Meter da ohne Luft, gerade in die Hand gebissen, um es irgendwie zu packen und jetzt in Ultra-HD wird dein Gesicht gefilmt in so einem nassen Anzug. Oh Gott. Die zwei Sequenzen, die du in dem Video nennst, sind ja die einer Sechsjährigen, die ausgemustert wurde vom Talentscout, weil sie zu klein und schmächtig war, die dir in den Kopf kam. Und das Zweite, die 20-Jährige, die dachte, ich schmeiß das Handtuch, denn zwei olympische Spiele habe ich schon verpatzt.
Mhm.
Wenn du diesen beiden Sequenzen ein Gewicht geben müsstest, welche ist stärker? Bist du so weit in der Vergangenheit bei dir als Kind oder eher bei dem kurz davor, dem Misserfolg?
Also ich war erst bei dem Misserfolg und dann war ich aber auch bei dieser Sechsjährigen.
Aber du gehst so weit auch in der Vergangenheit zurück, dass du selbst auf diesem Podest das Kind.
Ja, weil du hast ja relativ lange Zeit. Also die olympische Hymne ist relativ lang gewesen. Und dann war so der erste Moment, krass, ein Traum, der ewig andauern wird, ist gerade in Erfüllung gegangen. Weil bei allen Titeln, die du holst, bist du irgendwann Ex-Europameister, Ex-Weltmeister. Und es gibt keinen ehemaligen oder Ex-Olympiasieger. Olympiasieger ist der einzige Titel, der ewig währt. Das fand ich mega, diese geschichtliche Bedeutung, weißt du? Und dass du eben auch eine ganz begrenzte Anzahl nur an Möglichkeiten hast, überhaupt diesen Titel zu erringen. Vielleicht wenn du Glück hast, 3-4 Mal im Leben, ne? Und meistens sind es die mittleren Spiele, weil du am Anfang erstmal Erfahrung sammeln musst und am Ende meistens schon ein bisschen zu alt bist und die neue Garde ranrückt, ne? Also ich hatte realistisch 2 Chancen, nämlich die als 20-Jährige und die als 24-Jährige. Mit 24 habe ich gepackt, aber nur mit der Hilfe von einer Mentaltrainerin, sonst wäre all das Potenzial nie zum Tragen gekommen.
Du warst ganz, ganz oben und eigentlich, wenn man sich das durchliest, ich bin durch deine Statistiken gegangen und dachte immer, jetzt kann ja nichts mehr kommen und es kam doch noch was, dann hat man den Eindruck, mehr geht nicht. 23 Medaillen bei den Olympischen Spielen. Wahnsinn. Sowie Welt- und Europameisterschaften, dann 2 Olympiasiege, 2 Weltmeistertitel und 9 Europameistertitel. Ich habe mich gefragt, als jemand, der selber gerne versucht, Sachen vorwärts zu bringen, der versucht, sich selber durchzubeißen, der bestimmt auch ein leistungsorientierter Mensch ist, was, glaube ich, auf ganz viele von uns zutrifft, auch in dieser Leistungsgesellschaft. Wenn man dann so alles schafft, wenn man ganz, ganz oben ist, wenn eigentlich nichts mehr kommt, man steht auf der Spitze von Mount Everest bei so vielen Erfolgen, fühlt man sich dann irgendwann so richtig zufrieden? Also kommt man an?
Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, bei mir lag der Vorteil darin, dass ich durch die 4 Jahre Mentaltraining auch eine andere spirituelle Entfaltung genossen habe. Also ich bin konfessionslos, hatte aber immer den Wunsch, vor Olympischen Spielen, vor Weltmeisterschaften irgendeinen Tempel, irgendeine Kirche einfach mal zu besuchen, Weihrauch zu entzünden oder eine Kerze anzuzünden, mir was zu wünschen und mich da auch mit einem größeren Kontext zu verbinden. Und als es gelungen ist, mein Trainer hat das doppelte Lottchen genannt und die vollendete, doppeltes Lottchen, weil ich, wenn ich Titel gesammelt habe, immer über 50 und 100 kraul,
ja,
sowohl die Medaille als auch den Rekord. Also
okay,
der hat halt gesagt, das, mehr geht nicht, Britta. Ne? 2009 nahm der mich in den Arm und hat gesagt, du bist mein doppeltes Lottchen, mehr geht nicht, du bist vollendet. Jetzt kannst du nur noch halten, aber es geht nicht höher. Und das macht irgendwie einen Haken, einen Abschluss, macht's rund und ich mache Sachen unglaublich gerne zu Ende. Auch wenn ich sie nicht gerne mache, mache ich sie trotzdem zu Ende, weil ich das entweder so von früher kenne, keine Ahnung, vielleicht ist das meine Erziehung, aber es ist total schön, wenn du eine Sache komplett hast, rund hast, weißt, da ist alles drin total gewesen, von oben bis unten. Ne? Also man kann nicht sagen, die Steffen war nur oben und hat nur Siege gefeiert, sondern die kam aus einer Versenkung, die kam aus einem, wenn es drauf ankommt, schafft es die Steffen sowieso nicht, die kam aus, ist eine Gehirnprinzessin, mental schwach und hoffentlich versaut uns Britta nicht die Staffel und solche Sätze, ne? Die ja auch tief reingehen in deine kleine Schwimmerin-Seele.
Ja.
Und irgendwie war das dann alles aufgelöst und danach gab es nochmal ein paar heftige Rückschläge, weil ich immer noch dachte, okay, ich bin hier eigentlich noch recht fit und kann noch was und bin dann aber eben nur noch 4. bei Olympischen Spielen geworden, bei meinen letzten und in meinem Abschluss der 6. über 100 Kraul bei den Weltmeisterschaften, aber mit einer super Zeit für mich. Und war damit zufrieden, aber wurde da ganz schön arg von den Medien zerrissen und habe dann manchmal Äußerungen getätigt, aus Trotz und Frust und es kam nicht so gut an.
Sag mal eine.
Meinetwegen ist der Weltfrieden nicht gefährdet, habe ich gesagt, weil die so unglaublich traurig alle guckten, die Medienvertreter, und gesagt haben, Mann, und jetzt ist ja hier nichts mehr und es geht ja gar nicht. Und ich habe gesagt, Leute, kommt mal an. Also es war für mich eine gute Zeit, die ich hier geleistet habe. Ich bin zwar nur 4., aber es ist in Ordnung. Und die wollten da halt so tief rein und dann habe ich aus Frust gesagt, hier, also ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist ein 4. Platz und ich kann damit leben und ihr solltet es auch können.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Vorstellung, dass man Top-Leistung liefern muss unter dem permanenten Druck der öffentlichen Aufmerksamkeit, ich finde das fast unerträglich. Und Britta, wenn sie heute drüber spricht, scheint damit so ganz locker umzugehen. Und trotzdem ist ja auch bei ihr unglaublich viel in den Medien passiert. In Brittas Karriere war alles dabei, von unglaublichen Erfolgen bis zum beinahe frühzeitigen Karriereabbruch. Das ist natürlich fantastisch, um daraus irgendwelche Geschichten zu stricken. Man kann sie erst glorifizieren und nach oben heben und dann wieder abstürzen lassen oder umgekehrt. Wir haben zusammen auch über die zahlreichen Beispiele gesprochen, die es mittlerweile im Sport gibt und diesen dauerhaften Druck, dem die Athletinnen und Athleten ausgesetzt sind. Denken wir vielleicht nochmal an Robert Enke, der sich 2009 das Leben genommen hat und dessen Frau Theresa uns hier so eindrücklich beschrieben hat, wie hart es für ihn war, im ganz Privaten, ohne dass die Öffentlichkeit etwas davon erfahren durfte, mit Depressionen und dem Druck der Presse zu kämpfen.
Dieses Jahr gab es Simone Biles, vielleicht habt ihr das mitbekommen, die bei den Olympischen Spielen den Wettbewerb abgebrochen hat. Mit der Begründung, der Druck ist zu groß, ich muss mich auf meine psychische Gesundheit konzentrieren. Oder auch Tennisstar Naomi Osaka, die in den Medien für Furore gesorgt hat, weil sie Interviews absagte, weil sie das psychisch nicht gepackt hat. Als Psychologe, das muss ich euch kurz erzählen, treibt mich dieses Thema total um. Weil wir im Spitzensport, finde ich, wie in so einem Brennglas erleben, was auch unsere Gesellschaft immer mehr ausmacht. Man muss perfekt funktionieren, man muss Leistung liefern. Das ist nun mal die Kerndefinition von Spitzensport. Aber das ist eben nicht menschlich. Denn selbst die Besten der Besten haben schwache Momente und selbst die Besten der Besten müssen mit psychischen Schwierigkeiten kämpfen. Ich finde es deswegen sehr befreiend und unglaublich wichtig, dass die größten Idole aus dem Sport über diese Themen heute offener reden können, auch wenn immer noch natürlich massiver Druck herrscht. Wie krass die Auswirkungen der Berichterstattungen auch innerhalb eines Teams wirken können, das wird Britta uns gleich nochmal genauer erzählen. Bevor wir dahin kommen, möchte ich aber erst in Brittas Geschichte nochmal tiefer in dieses Leistungsthema. Ich frage mich, der Moment, in dem man all seine Ziele erreicht hat, Weltrekord, Olympiagold, Applaus von allen Seiten. Wie fühlt man sich? Ist das grandios und realisiert man überhaupt, was man da gerade geschafft hat? Wie fühlt man sich? Britta sagt, als sie die Platzierung hinter ihrem Namen sieht, fühlt sie sich grandios. Hält dieses Gefühl an? Realisiert man den Erfolg und kann man das irgendwie konservieren? Oder muss man direkt weiter und noch mehr leisten und schaffen?
Ja, also es hat mal ein Kumpel zu mir gesagt, krass, da gibt's Usain Bolt, das ist der schnellste Mann auf der Tartanbahn oder der schnellste Läufer der Welt und du bist hier irgendwie die schnellste Frau, die es jemals gegeben hat im Wasser. Wie fühlt sich das dann an? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwie weiß man das, dann fühlt man sich kurz großartig und grandios und dann denkt man aber, eigentlich möchte ich auch nur eine von euch allen sein. Ne? Also ich gehöre hier genauso rein und es gab mal einen Ausreißermoment und irgendwie tat es auch gut, als dann die nächste Generation kam und zum Beispiel heute, am heutigen Tag, ist die erste Medaille nach den Momenten 2008 geschwommen worden und es hat mich auch wieder ein bisschen erlöst. Also da kam auch ein Kommentar, bist du traurig darüber, dass es jetzt wieder jemanden gibt, der auch eine Medaille bei Olympia nach dir gewonnen hat?
Du hast ja total euphorisch geäußert, habe ich gelesen.
Ja, weil das auch wunderbar ist. Also ich gönne jedem das Potenzial, das er hat, zu entwickeln, weil das ist der Fokus. Und am Ende habe ich gar nicht mehr so daran gedacht, boah, ich bin jetzt hier viel besser als alle anderen, sondern das, was mich wirklich glücklich gemacht hat, ist das, was ich wirklich konnte, mit Leuten entwickeln zu können, die mir gesagt haben, pass auf, du schwimmst jetzt das im Training und Britta, das können wir an Mentaltraining anwenden, diese Möglichkeiten haben wir. Also ich hatte eine Managerin, eine Mentaltrainerin, einen Trainer, eine super Trainingsgruppe, ein nettes Elternhaus, einen guten Freund und all die waren so an meiner Seite, dass so eine Leistung überhaupt zustande kommen konnte. Und dann wird man wieder ein bisschen bodenständiger, wenn Mama sagt, Britta, du kannst gut schwimmen und was kannst du noch?
Okay, also da ist schon eine Mutter, die dann nochmal fragt, du kannst aber echt schlechte Eierkuchen kochen. Ich zeig's dir nochmal.
Ja, also behalt die Bodenhaftung, das war ihr immer wichtig. Und ich bin dann zwischendurch auch mal so ein bisschen Fan vom Buddhismus geworden und fand's dann total schön, wenn der Dalai Lama auch immer mit auf den Weg gegeben hat. Das Wichtigste ist eigentlich, dass ein Mensch ein gutes Herz hat. Und darauf habe ich dann eigentlich immer geachtet, dass ich versuche, mir auch ein gutes Herz zu behalten und ein guter Mensch zu sein. Das finde ich cool, wenn ich das schaffe am Ende.
An einer Sache, Britta, hänge ich gerade. Du hast eben gesagt, wenn ich dann ganz oben bin, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich einen Haken dran machen und dann ist irgendwie was komplett und dann bin ich angekommen. Jetzt musst du mir helfen, das einzusortieren, weil ich es noch nicht ganz für mich jetzt packe, als Normalsterblicher. Ich werde niemals in irgendwas, das ich mache, Weltbester sein, ne? Schon gar nicht so irgendwie so messbar und natürlich auch einfach nicht, weil ich in solchen Sphären von Weltspitzen unterwegs bin. Und jetzt dachte ich einerseits, wenn du mir jetzt sagen würdest, nee, man ist dann immer noch nicht angekommen, man ist immer noch in so einem, was könnte man nicht noch schaffen und man, was will man sich nicht noch auferlegen und wieso hängt man die Latte nicht noch höher in diesem Hamsterrad, in dem, glaube ich, so viele von uns laufen. Dann dachte ich, wenn du mir jetzt sagst, das hört nie auf, dann hätten wir das die Last nehmen können. Und andersrum frage ich mich jetzt, okay, wenn ich jetzt einfach auf meine Standards gucke und sage, ich bin halt nicht an der Weltspitze, aber ich bin vielleicht in einem bestimmten Bereich, in dem ich was mache und da möchte ich gut sein und da messe ich mich halt mit denen um mich herum oder noch lieber mit mir selbst und kann diesen Zustand vielleicht doch irgendwann erreichen, weil Britta hat es ja auch geschafft. Was glaubst du, ist jetzt treffender? Ich kann mir den Druck nehmen, indem ich sage, man erreicht diesen Zustand irgendwann oder ich muss versuchen, da proaktiv ranzugehen und zu sagen, ey, dann misst dich mit denen und erreicht deine Spitze.
Ich habe heute mit einer Freundin kurz in der Mittagspause mal so philosophiert darüber, wie ehrgeizig man im Leben eigentlich sein sollte.
Da genau geht das ja hin, ja. Und?
Genau. Und da sind wir darauf gekommen, dass du niemandem eine Kultur oder eine Denkweise oder einen Erfahrungsschatz auferlegen kannst. Jeder geht seinen eigenen Weg, macht seine eigenen Erfahrungen und leider ist die Gleichung oft die, Leidensdruck verändert was und stößt Entwicklung an. Und du musst da bereit für sein. Und es gab mal jemanden in meinem Leben, dem habe ich ganz genau einen Fahrplan aufgeschrieben, wie ich glaubte, dass der zu seinem hundertprozentigen Potenzial und Erfolg findet. Mhm. Und er hat es nicht getan und hat dann, als die Chance verpufft war, Monate später angerufen und hat gesagt, ich habe jetzt deinen Zettel nochmal richtig gelesen und denke, scheiße, warum habe ich das nicht früher ernst genommen? Vielleicht wäre dann was anders geworden. Und da ist mir klar geworden, egal wie sehr ich mir für dich wünsche, dass du eine super Entwicklung nimmst und wenn ich vielleicht auch als neutraler und objektiver Betrachter sehe, ich sage jetzt mal, wie manche Eltern vielleicht auch ihre Kinder sehen, ne, die ins Unglück rennen, weil sie einen Partner wählen, wo die Eltern schon sagen, oh mein Gott, das wird nie was.
Ja.
Du musst deine eigenen Erfahrungen setzen, deine eigenen Standards setzen. Und was ich aber vielleicht euch mit oder dir mitgeben kann, was ein Learning von mir war, wenn du das Größte in der Welt erreicht hast und so einen Haken setzt an so eine Weltklasseleistung, ist das wie ein Lottogewinn? Wenn du gut damit umgehst, reicht das für ein Leben und macht dich wahrscheinlich langfristig glücklich. Aber viele landen nach 3 oder 4 Monaten wieder bei dem Leben, was sie vorher hatten, weil sie eben nicht mit dem Geld gut gehaushaltet haben oder mit dem Glück.
Ja.
Manche fallen sogar nach diesem absoluten Höhepunkt in Depressionen, weil nichts mehr kommt, weil wir alle irgendwelche Ziele benötigen, irgendwelche Orientierungen, irgendwelche Richtungen. Deshalb hat, glaube ich, Religion einen großen Stellenwert in vielen Ländern und bei vielen Menschen, weil es einfach Richtung gibt. Und mein größtes Learning war, Zeit zu haben, in Ruhe einen Kaffee zu trinken, sich mit einer Freundin zu treffen, einen schönen Abend zu haben, ein gutes Gespräch zu führen, wie jetzt mit dir, mal so an seine Grundfeste zu gehen, mal zu reflektieren. Mhm. Wo stehe ich gerade? Wo wollte ich eigentlich immer hin? War der Weg gut? Mache ich vielleicht nochmal was ganz Neues? Das ist mir plötzlich gekommen, dass das eigentlich das Wichtigste ist, weil ich hatte nie in meinem Leben Zeit. Ich war immer in Trainingslagern. Ich habe die Beerdigung meiner Lieblingsoma verpasst. Ich habe viele Hochzeiten, viele Geburtstage verpasst. Und wenn ich das manchmal erzähle, sagen andere, okay, das wäre ich nicht bereit zu bezahlen.
Ja.
Deswegen finde ich okay, was du erreicht hast.
Ja. Man zahlt einen Preis dafür.
Man zahlt immer seinen Preis.
Einen Preis. Und ich musste gerade mal sacken lassen, alles, was du gesagt hast, weil wow, das hat nicht nur eine unglaublich schöne Tiefe, sondern es macht ja direkt was mit einem. Du sagst, ich brauche diesen Leidensweg im Zweifel, damit sich was bei mir verändert. Ich muss die Erfahrung selber machen. Das hilft nichts, wenn Mama mir sagt, lass das oder guck da nochmal anders. Ich muss mal einmal hinfallen und dann... Wie mit der Herdplatte weiß ich, dass sie heiß ist.
Genau.
Und dann sagst du aber auch, wenn ich diesen riesen Erfolg habe, dieses Lottogewinn-Gleichnis, das gefällt mir total gut.
Ja.
Bei so einem Erfolg wie deinem kann ich mir es, wie du es jetzt auch beschrieben hast, auch total gesund vorstellen, dass du sagst, es ist zwar toll und das ist klasse und das macht mich natürlich an vielen Stellen aus, aber es ist nicht alles.
Ja.
Eine Freundin treffen, einen Kaffee trinken, ein Gespräch führen, das bin eben auch ich.
Ja. Und das ist mir auch unglaublich wichtig, denn am Anfang, als ich anfing, Vorträge zu halten nach der sportlichen Karriere, habe ich oft so eine Unterteilung getroffen, ähnlich wie bei einem Studium lernte man einen Produktlebenszyklus, wo du am Anfang halt Fragezeichen hast und am Ende geht's vom Markt. Ne? Keiner hat heute mehr eine Kassette zu Hause, manche noch nicht mal mehr eine CD. Und ich war dann so vom Seepferdchen über Talentphase Seesternchen, habe ich das genannt, Richtung Schwimmkönigin. Also man hat alles erreicht, so wurde man dann von der Bildzeitung getauft, die Schwimmkönigin. Und als es nicht mehr so lief, warst du dann die Schwimmmutti oder Schwimmomi. Weißt du, das war so der Lebenszyklus einer Schwimmerin, so habe ich das getauft. Und wenn ich jetzt Vorträge halte, ist das eine andere Vierfelder-Matrix, weil ich gelernt habe, auch im Rückblick und im Sinne der Klimadebatte, der erste Fokus lag immer auf der physischen Entwicklung. Ich sollte tolle Liegestütze machen, ich sollte möglichst viele Klimmzüge schaffen, ich sollte super schnell schwimmen. Dann habe ich gemerkt, nach 2 Olympischen Spielen, das wird ja nichts. Ich lasse es einfach und kam ja dann in Richtung Mentaltraining, psychische Gesundheit, Körper und Geist zusammen. Beides muss trainiert werden, wenn du Weltklasse sein willst. In Amerika ist es Standard, einen Mental Health oder Mental Coach zu haben. Hier in Deutschland ist es immer noch pathologisch, wenn du jemanden als Hilfe nutzt.
Ja.
Dritte Phase, und das ist mir die wichtigste, deshalb komme ich darauf. Wenn du alles erreicht hast und sich niemand mit dir freut, ist das total wertlos. Wenn ich alles hier besitzen würde und aber niemand da wäre, um mich zu bewundern oder das mit mir zu teilen, auch nichts wert.
Das denke ich manchmal bei diesen Ultrareichen.
Ja.
Dann müssen die da so drei bekloppte Macho-Typen mit irgendwelchen Raketen ins Weltall, während der Rest hier unten in der Klimakatastrophe verbrennt.
Ja.
Weil die sonst nichts mehr kickt. Weil kein Mensch mehr mit denen mithalten kann. Dann kostet irgendwie die Minute, ich habe das mal nachgelesen, irgendwie viele zig Millionen, die du da hochfliegst.
Ja.
Und du denkst dir, das ist so absurd. Das ist ja ein bisschen, was du beschreibst.
Na klar, das ist das Ende der Fahnenstange. Und als ich zu vielen Veranstaltungen und Partys mit sehr vielen prominenten Menschen geladen war und mitbekommen habe, wie es da abging, war ich auch völlig entzaubert und dachte, wisst ihr was? Am liebsten wäre ich jetzt zu meinen, ich bei meinen Eltern sein, Mensch, ärgere dich nicht viel,
als hier zu sein. Ich bei irgendeinem blöden Ball mit Anzug und dann kommt noch ein Ministerpräsident und hält eine Rede. Ey, ich glaube sofort. Ich glaube sofort. Man denkt dann, boah, man, toll jetzt hier mit den Klitschkos im Raum und guck mal, da hinten sitzt der Jauch und da vorne noch der Gottschalk moderiert und die Schöneberger kommt und alle finden sie mich klasse. Ey, da kann ich mir so vorstellen.
Das war nicht meine Welt.
Jetzt und zu Hause ein Teller Kartoffelsalat, ein Würstchen drauf und gleich, Mensch, ärgere dich nicht mit den Eltern, Hammer.
Ja, es ist aber das spricht für mich und da kann ich ja nicht für andere sprechen. Für andere ist das vielleicht schön, ne? Und die wollen das erleben und das ist auch okay.
Ja.
Ich werte das gar nicht, aber ich war so nicht. Ich habe in diese Welt nicht gepasst und deshalb kam mir das total zugute, dass das, was ich an sozusagen Sponsorengeldern eingesammelt habe und wie mein Werdegang so war, dass ich mir eine gewisse Freiheit erschwommen habe. Mhm. Das ist natürlich toll. Und trotzdem stelle ich im jetzigen Berufsbild fest, ich bin Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt Berlin und arbeite halt mit jungen Leuten, die so in der Berufsfindungsphase sind und stelle denen immer zwei Fragen, nämlich was würdest du tun, wenn du gar nicht arbeiten müsstest, weil du unendlich viel Geld hättest?
Ja.
Und was würdest du tun, wenn du jeden Tag 2 Stunden mehr Zeit hättest, um an deren Interessen zu kommen und sie unabhängig zu machen?
Ich muss mal kurz selber überlegen, was würde ich tun, wenn ich unendlich viel Geld hätte? Meine Freunde sagen nämlich immer, Leon, du hast doch da dieses viele Geld gewonnen. Warum machst du dir so viel Stress und warum machst du so viel? Und dann denke ich immer, die ehrliche Antwort ist, ich mache es auch einfach unfassbar gerne. Aber ich weiß auch nie genau, ob das ganz ehrlich ist oder ob man nicht auch trotzdem noch Lust hat, sich, weil der Mensch hat ja keine Lust, dann da zu sitzen. Man will ja was machen.
Das glaube ich auch.
Und diese Frage, die ist echt schön. Und ich, also für mich persönlich wäre, glaube ich, ganz viel so, wie ich sie jetzt auch mache.
Mhm.
Man hätte mir auch 10 Millionen geben können. Ich würde solche Gespräche führen wollen.
Aber dann hast du genau gefunden, wer du bist und das ist doch ein toller Weg.
Ja, nur bin ich nicht ganz sicher, ob ich da schon so ganz mitgehe, weil ich dann manchmal denke, dann gibt es halt auch so Momente, kennst du vielleicht auch, dass man dann denkt, es läuft doch eigentlich super und ich kann diese Frage auch so beantworten, aber es ist auch manchmal zu viel. Ne?
Ja.
Und dann denke ich so, weil man es eben nicht so schwarz-weiß beantworten kann und weil es sowas Hypothetisches ist, es gibt vielleicht eine Guidance vor, aber für mich ist es schon so, dass ich manchmal immer noch hader an ganz vielen Stellen.
Du, deswegen sage ich immer, die Welt ist bunt.
Okay, die Frage ist beantwortet und die zweite war, jeden Tag 2 Stunden mehr Zeit. Ich würde alles dran setzen, diese Stunden zu schlafen. Ich schlafe schlecht und wenig.
Das ist schlecht.
Das ist ganz schlecht, das weiß ich. Es liegt an verschiedensten Sachen. Lautstärke, wir haben eben gesagt, dass wir so schön in diesem ruhigen Studio sitzen und das ist für mich ein Lieblingsort. Und natürlich auch Kopf, ganz klar Kopf. Und ich glaube, wenn ich da mehr, ja, ist ja eigentlich Quatsch, weil der Tag hat 24 Stunden, er hat für alle 24 Stunden. Wenn du denkst, dir fehlen 2 Stunden, dann musst du die irgendwo herholen.
Weißt du, aber für die jungen Leute
bitte,
ist es
genau,
so, dass die morgens trainieren, zur Schule gehen und abends trainieren. Und manche glauben, dass sie nur ihren Sport gut können und ein Interesse haben.
Mhm.
Ne? Aber wenn du ihnen sagst, wenn du 2 Stunden mehr Zeit hättest, was würdest du dann tun? Dann sagen die plötzlich, auch eigentlich wollte ich schon immer mal ein Instrument spielen lernen. Und dann kommst du so noch zu anderen Interessensfeldern, weil mir wichtig ist, dass kein Sportler von sich denkt, ich kann nur das.
Ja.
Weißt du, die müssen sich selber entdecken und jeder ist wie ein Diamant. Das ist die Frage, was du aus dir machst. Wenn du ein Rohdiamant bist, welche Facetten schleifst du raus? Das finde ich ganz interessant.
Total.
Und das würde ich ihnen halt früh und gerne mitgeben, weil ein ganz schöner Satz, den Frau Mwernowski mir geschenkt hat, war halt, Britta, du bist mehr als nur eine Schwimmerin. Weil ich war ganz lange in dieser Identität.
Auch in der öffentlichen Wahrnehmung ja wahrscheinlich nur das.
In der Öffentlichkeit bis heute. Weißt du, du kommst auf mich zu und sagst, boah, ich habe mich belesen, das ist voll cool. Ich bin die Schwimmerin. Und manchmal habe ich mich dagegen gewehrt, weil ich dachte, hey, Leon, ich bin aber nicht nur Britta die Schwimmerin, ich bin auch Britta die Kumpeline und ich kann auch ganz anders und ich habe andere Rollen. Und
die Mutter.
Genau. Und dann dachte ich aber, ist ja auch ein Privileg, ne? Also, dass man so assoziiert wird und das ist auch in Ordnung. Und dann habe ich mich damit angefreundet.
Mhm.
Aber wenn ich Athleten vor mir habe, dann wünsche ich mir halt, dass die sehen, ich kann noch mehr und ich kann auch einen anderen Weg noch gehen und ich werde stark dadurch, dass ich facettenreich bin und nicht nur alles auf eine Karte setze, weil das kann manchmal ein bisschen eng machen und zu viel Druck aufbauen.
Wenn ich dir jetzt mit 20 diese Fragen gestellt hätte,
ja,
so viel Geld, wie du möchtest, was machst du dann und 2 Stunden mehr am Tag, was hättest du denn dann geantwortet?
Mit 20. Geld hat mich nie interessiert.
Nee?
Nee, ich wollte eigentlich immer nur so, dass es reicht.
Wie viel hast du verdient als in den Jahren, wo es so richtig gut lief? Was war so das maximale Jahresgehalt?
Das war so 500.000.
500.000?
Ja.
Plus Sponsoren oder sowas? Oder ist das Tutti, was auf der Steuererklärung stand?
Oh, meine Steuererklärung habe ich nie gelesen.
Aber kommt da noch was drauf? Oder ist das en total?
Das ist en total über ein paar Jahre. Und du zahlst aber auch ordentlich Steuern dafür in Deutschland. Ja. Ne? Also viele denken dann, wow, hast du viel Geld verdient? Oder wenn du sagst, du kriegst 10.000 Euro für einen Vortrag, sagen die, oh, das ist ja Wahnsinn, das ist ja mal hier fünf Monate muss ich dafür arbeiten. Dann sage ich, dann weißt du, wie viel an denen geht, ans Management geht. Okay. Und dann.
Hm. Okay, aber 500.000 Euro, jetzt ist ja kein Pappenstiel.
Nee, das ist.
Aber dir war Geld jetzt nie.
Nee, also es war schön, das zu haben. Ich wusste aber auch nicht, wie viel davon weggegeben wird. Mhm. Und dann war ich ganz froh, dass mir meine Managerin damals sagte, Britta, es gibt einige, die denken, das gehört ihnen alles und geben viel aus. Und dann kommt die Steuer und dann plötzlich ist ein Minus auf dem Konto, obwohl man gerade noch reich war.
Okay, da wurde drauf geachtet. Aber die Frage geht ja eigentlich auch in eine andere Richtung, nämlich wenn du jetzt ganz viel Geld hättest, was würdest du machen mit 20? Dann hättest du gesagt, schwimmen.
Ja, auf jeden Fall Potenzialentfaltung. Also das war immer ein Thema, wo ich wusste, ich habe aufgehört im Wissen, dass da noch viel drin war. Und zu bereuen mit 50, 60, dass man Sachen nicht zu Ende gemacht hat, weil man nicht den richtigen Weg gefunden hat, ist ganz schlimm. Also ich nehme mal ein Beispiel. Ein paar aus meiner Trainingsgruppe damals mussten aufhören, weil sie nicht mehr die entsprechenden Platzierungen oder Zeiten geschwommen sind. Die erzählen mir heute noch, Mann, ich hätte so gern gewusst, was ich geschwommen wäre, wenn ich noch ein Jahr hätte weiter trainieren dürfen. Ich war noch nicht fertig.
Oh ja.
Und selber entscheiden zu dürfen, wann ein Weg zu Ende ist, ist ganz großartig.
Dieser Punkt wird ja bei dir noch eine riesige Rolle gleich spielen in deiner Geschichte. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiger und ganz kritischer Moment auch.
Ja.
Aber in dem Moment hättest du dann mit 20 gesagt, Potenzialentfaltung.
Wahrscheinlich nicht den Begriff benutzt.
Ja, ja, okay.
Ne? Das sage ich so im Nachhinein.
Das ist jetzt neu, aber.
Ja, aber damals hätte ich es so umschrieben wie, ich will einfach einmal zeigen, was ich kann.
Mhm, okay. 2 Stunden mehr am Tag?
2 Stunden mehr am Tag hätte ich wahrscheinlich geschlafen. Tatsächlich wie du. Ja, aber das lag daran, weil wir wirklich morgens 3 Stunden Sport, dann den ganzen Tag in der Schule oder in der Uni und nachmittags nochmal 2 Stunden schwimmen und du warst um 8 ausgehungert zu Hause, hast noch was gegessen, bist ins Bett gefallen und musstest wieder um 5 raus. Das ist viel.
Das ist verdammt viel.
Ja.
Ich habe jetzt hier eigentlich gedacht und merke schon, es geht hier in eine ganz andere Richtung, was ich total spannend finde, dass ich mit dir klären wollen würde, wie bist du die geworden, die dann da bei Olympia ist, schafft dann da nochmal dieses kleine Quäntchen, dieses 400stel schneller zu sein als die andere. Merke, aber ich will vor allem verstehen, wie du die geworden bist, die jetzt hier heute vor mir sitzt, weil die finde ich so unglaublich interessant und eben, das ist dieser Tiefgang und diese Weisheit, total spannend. Wir brauchen wahrscheinlich ein bisschen beides. Es gab ja ein Ereignis, ein Erlebnis ganz am Anfang deines Lebens, Thema Seepferdchen, das so wichtig ist, dass du erst Jahre später verstehen wirst, welche Rolle das eigentlich gespielt hat. Dazu kommen wir gleich, was auch, denke ich mal, fast traumatisch war.
Das war traumatisch.
Aber erstmal, mit 12 kommst du auf diese Sportschule, wo du uns eben schon beschrieben hast, dass da diese anderen Mädels dann auch zum Teil waren und man irgendwie das Gefühl hatte, hier ist schon Leistungsdruck, ist es ein Anspruch. Mhm. Ich habe mich gefragt, ganz am Anfang, für wen machst du das? Für wen trittst du da an?
Als ich auf die Sportschule ging, meinst du, mit 12?
Ne, da geht es ja schon um Leistung und da geht es ja schon um Schnellschwimmen und sowas.
Ich wollte meine Eltern stolz machen, ganz eindeutig. Ich habe das so schön gefunden, auch wenn meine Eltern nie was mit Zeiten anfangen konnten oder so, ne? Aber wenn ich meine Medaille mit nach Hause gebracht habe oder eine 1 aus der Schule oder so, habe ich immer dieses leichte Schmunzeln gesehen, dass sie das schon stolz macht, wenn ich hochleiste, ne? Und die Entscheidung, auf die Sportschule zu gehen, die war keine leichte, weil wir hatten gar nicht so viel Geld, ne? Also mein Vater hat dann erstmal rechnen müssen, weil meine Mama war für uns Kinder zu Hause, ne? Und mein Vater war selbstständig und 300 Mark im Monat für die Sportschule zu bezahlen, Kost und Logis.
Ja.
Es war viel Geld und wir haben in einer Dreizimmerplatte gewohnt und haben uns zu dritt das Kinderzimmer geteilt, was ja auch nicht ganz easy war in der Zeit damals. Und ein großer Ansporn war erstens, nicht mehr den Dreck meiner Brüder wegräumen zu müssen. Ich wollte gerne ein Zimmer nur teilen im Internat mit einem Mädchen. Das fand ich ein super Ansporn. Und ich wollte tatsächlich einen besonderen Weg gehen. Also ich weiß nicht, ob man das schon als ja, narzisstisch verbuchen würde oder so, aber ich wollte gerne einen besonderen Weg gehen, weil viele in meinem Umfeld gesagt haben, was, du dürftest jetzt zu einer Sportschule gehen, macht man da nur Sport oder lernt man da auch was? Ja. Ich sagte, nee, das ist schon Training, Schule, Training und das jeden Tag und ich wollte das einfach wissen und probieren und wenn du so ein Karate-Tiger-Fan bist und ein Leistungsfan und gerne schwimmst, dann war das halt ein super Weg, ne? Ein cooler Weg, den man da eingeschlagen hat und ich wollte halt, dass meine Eltern dann wissen, es hat sich gelohnt.
Aber das Erste, was du sagst, ist schon, die Eltern stolz machen.
Ja, dieses kleine Schmunzeln. Musste ich mich erstmal später abnabeln. Das wusste ich nämlich nicht, dass das so ist.
Da wäre jetzt auch meine Frage, ist das gut?
Nee, ist es nicht. Nee, du setzt dir immer einen Rucksack auf und den musste ich mir erstmal bewusst abnehmen, weil meine Eltern haben das natürlich nicht gemacht, aber ich weiß nicht, bist du Vater?
Nee.
Also wenn du mal Vater wirst, wirst du vielleicht eine ähnliche Erfahrung wie ich sammeln. Ich merke, dass mein Sohn unglaublich darauf achtet, der ist jetzt 4 oder der wird 4.
Wofür es den Schmunzler gibt?
Ja.
Ja, das wäre mir eine Frage, weil für Eltern stelle ich mir das unfassbar schwer vor. Es ist so leicht, den Eltern dann einen Vorwurf zu machen. Aber wie reagiert man denn richtig? Was sagst du?
Du, ich glaube, man macht nie alles richtig.
Ja.
Und da halte ich es auch mit dem Dalai Lama. Ich versuche einfach, ihn mit ganz viel Liebe großzuziehen. Und mir fällt es unglaublich schwer, konsequent zu sein, weil wenn der dann 5-mal bettelt und ihm das Ganze wichtig ist, dass er das jetzt bekommt und ich auch selber gerne mit diesem Camper spielen wollen würde, dann kaufe ich den halt, obwohl das eigentlich eher ein Geburtstagsgeschenk ist als zwischendurch.
Da können Kinder ja gnadenlos sein.
Ja.
Das beobachte ich auch bisher.
Das ist krass, ja.
Und glaubst du, so jemand wie dein Sohn könnte mit so einer Erziehung Olympiasieger werden?
Kann ich dir nicht sagen. Ja. Ich kenne viele Olympiasieger, die tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt, als sie Olympiasieger wurden, ich nenne jetzt mal Michael Phelps, noch der Mama auf der Tribüne in die Arme fallen und sie umarmen und wo du weißt, das ist eine unglaublich enge Beziehung. Es gab auch mal da einen Werbeding 2012, wo es hieß Thank You Mom. Da hat eine große Firma gesagt, okay, hinter jedem Sportler steckt eine starke Mutter, die viel möglich macht. Und dann wurden die interviewt und Werbespot gedreht und so und da hat man auch ganz schön viel so mitbekommen.
Hinter jedem Sportler steht eine starke Mutter. Die Werbekampagne, die Britta hier beschreibt, wurde von Procter & Gamble veröffentlicht. Thank You Mom war der Titel und die Videos, ich habe sie mir nochmal angeguckt, sind tatsächlich extrem emotional. Man sieht dann die Leute, die mit der Flagge ihres Landes nach dem Goldtriumph in der Arena zu ihrer Mutter laufen und ihr in den Arm fallen. Oder die Mutter, die nochmal kurz vor dem alles entscheidenden Sprung anruft und sagt, Kind, ich glaube an dich, du wirst das schaffen, du wirst das packen. Und das ist natürlich etwas, was einen total abholt, was einem ein gutes Gefühl geben kann, weil wir vielleicht alle an unsere Mütter denken, die doch hinter uns stehen. Aber ich finde, in Brittas Geschichte wird auch etwas klar, denn sie hat ganz direkt und spontan geantwortet, dass ihr Antrieb, ihre maximale Motivation auch daher kam, den Eltern gefallen zu wollen. Und ich glaube, das ist etwas, was sich nicht nur im Leben von Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern findet. Diese Aussage im Kontrast zu dem Werbespot macht doch ein zweischneidiges Schwert auf. Denn auf der einen Seite sind da Eltern, in dem Fall dann Mütter, die motivieren und antreiben und auf der anderen Seite sind Kinder, die dadurch vielleicht besonders viel Druck bekommen. Und verlassen wir den Bereich des Spitzensports, kennen das doch wahrscheinlich ganz viele von uns. Dieser Moment, wenn man nach Hause kommt mit der 3- statt mit der 2+. Da gab es dann vielleicht einen kritischen Blick von den lieben Eltern zu Hause, der nicht böse gemeint ist, darum geht es ja gar nicht, der aber irgendwas in unserem Kopf auslöst. Und wie bei allen psychischen Phänomenen kann es zu einem zu viel kommen. Wenn ich als Kind lerne, dass ich nur dann gemocht werde, wenn ich Leistung liefere, wenn ich Erfolge habe, dann ist das etwas, das toxisch in ein ganzes Leben reinstrahlen kann. In diesem Spannungsfeld einen klaren Kopf zu bewahren, das ist eine Mammutaufgabe, der sich Britta mit ihrer Mentaltrainerin stellt. Dabei ist ein entscheidender Punkt, ein Trauma aus ihrer Kindheit aufzudecken. Das hatte ich euch schon angekündigt und wir kommen gleich dazu, aber erst will ich nochmal zurück an den Anfang von Brittas Karriere. Wie gelingt es ihr, mit all dem Druck in ihrem Kopf umzugehen?
Also total überfordert.
Ja.
Okay. Erstmal muss ich dazu sagen, Nummer 1, deutsche Meisterschaften, du musst dich zuerst bei den Großen, also bei den Erwachsenen dafür qualifizieren. Was waren meine ersten offenen deutschen Meisterschaften? Du musst da Platz 1-4 machen und eine gewisse Normzeit schwimmen, um überhaupt für die Staffel nominiert zu werden. Das heißt, da war schon Hauen und Stechen und eine ganz aggressive Stimmung, weil alle wollen zur Olympia. Und wir hatten damals, also vor 21 Jahren, eine viel größere Breite. Ne? Also es war schon richtig schwer, ins Finale zu kommen. Und bei meinem allerersten Start, 100 Meter Kraul, habe ich das noch nicht geschafft. Da war ich so verhackt und ich wollte unbedingt und es ging nichts. Und wenn du gut schwimmst, ist es wie ein Tanz. Ne? Aber bei mir war das nur so ein Stückwerk, wo du gesagt hast, das ist überhaupt nicht rhythmisch.
Den Acker flügen irgendwie.
Ja, genau. Ja. Dann hat mein Trainer gesagt, du, heute Nachmittag guckt der Bundestrainer auch bei den Jugendfinals zu und du hast ja so ein Übergangsfinale, weil du gerade frisch von der Jugend jetzt hier bei den Erwachsenen startest. Und dann hatte ich mir eine neue Brille zusammengebaut und war guten Mutes und wollte unbedingt und spring ins Wasser und mir rutscht die Brille runter. Und die ganze Halle denkt, also so wurde es mir im Nachhinein transportiert, wenn das jetzt unser neuer Superstar werden soll, na dann Halleluja. Das war richtig furchtbar. Du schlägst an, ich bin Wasserballkraul geschwommen, die 100 Meter, also mit Kopf über Wasser. Ich hatte eine Bestzeit von 55 Sekunden damals, war so Platz 10 der Weltrangliste und bin da als Letzter angekommen mit einer Zeit von 1,05. Also 10
hat man
Sekunden.
Keine Chance, wenn die Brille weg ist.
Nee, ich war überfordert. Also aus heutiger Sicht hätte ich gesagt, kurz hochkommen, Brille ordentlich aufsetzen und hinterher flügen. Ne? Dann wäre das vielleicht kein 1,05 geworden, sondern 58, aber das wäre viel klüger gewesen, als Wasserballkraul zu schwimmen. Also das war total bescheuert. Okay. Aber ich hatte dafür keine Strategie. Und später habe ich dann festgestellt, man braucht halt Strategien, man braucht Pläne. Ein Plan lässt sich ändern jederzeit, doch nur, wenn du einen hast. Und ich war völlig planlos. Und ja, das hat mich viel gekostet. Und am nächsten Tag hat mein Trainer gesagt, so 15 mal 100 Kraul und alle von unten und jeden dritten Vollgas. Und dann bin ich alle unter einer Minute geschwommen. Und er sagt, Britta, wenn das morgen bei den 200 Kraul nichts wird, dann ist das nur eine Kopfsache, weil du bist fit wie keine andere Frau hier. Und ich dann so, oh scheiße, das ist natürlich ein Satz, den du nicht hören willst. Ne? Meine Eltern hatten gerade vorher gesagt, naja, du bist 16, wenn du nicht zu Olympia fährst, kommst du mit uns an die Ostsee. Ich sage, wunderbar, mit euch an die Ostseestadt Sydney. Naja, und dann an diesem besagten Tag bin ich den Vorlauf 200 Kraul geschwommen, recht gut. Und am Nachmittag dann wirklich die Nerven behalten und 2:00 geschwommen und mich bolle gefreut, weil ich als Dritte mich regulär qualifiziert hatte.
Und dann in Sydney?
Hast deinen Trainer nicht dabei, hast keinen aus deiner Trainingsgruppe dabei, deine Eltern nicht dabei, es gibt keine Handys. Du hast eine Telefonkarte von 50 Euro und habe halt 3 Minuten am Tag mit meinen Eltern telefoniert, ne? Wenn das auch von der Zeitumstellung so gepasst hat. Und ich war völlig führungslos, völlig haltlos. Und das Schlimme ist, ich bin wahrscheinlich mit in der fittesten Phase meines ganzen Lebens gewesen. Also ich war mega fit, meine Tests waren überragend. Und ich war so fertig, so mit 15.000 Zuschauern, wenn du gewöhnt bist, das maximal 300 zu gucken. Und mir ging so die Muffe, meine Knie waren so weich. Und dann...
Das hoffen ja alle aufs Wunder.
Ja, ja. Und dann heißt es noch, das ist die Goldstaffel. Und dann lässt man so einen Neuling wie mich, lässt man 4x2 Kraul, ne, 4x200 Meter Kraul, lässt man anschwimmen. Und es war Einstartregel, das erste Jahr Einstartregel. Früher war es wie in der Leichtathletik, ne, wenn du einen Fehlstart gemacht hast, gab es einen zweiten Start, der ging ab, aber der erste Fehlstart wäre okay gewesen, ne, dann krabbeln alle nochmal raus und starten von vorn. Ab dem Jahr 2000 hieß es, der erste Start gilt und wer vorher zuckt, ist raus. Und dann heißt es, Britta schwimmt an, ne, Britta war ja super im Training, Britta hat ja alles toll gemacht und ich, totaler Neuling, von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich so, okay, ja, dann schwimme ich jetzt wohl an. Der darfst aber auf gar keinen Fall zucken oder einen Fehlstart machen, sonst sind wir raus, dann zerstörst du die Medaillenhoffnung und vielleicht gewinnen wir Gold. Und ich, oh Gott. Also wie man sowas mit jemandem, ich finde im Nachhinein ist das Körperverletzung, wie man sowas mit einem totalen Neuling machen kann, auch wenn man den für talentiert hält, das macht man nicht. Und ich stand 1:07 auf dem Block. Ich hatte sonst immer 7/10 als Blockzeit. Das heißt, die anderen haben schon mit ihrem Kopf das Wasser berührt, während Britta noch auf dem Block stand. Ich habe im Nachhinein Leute gefragt, ob ich ein bisschen schwerhörig bin.
Okay.
Das war richtig krass und ich bin trotzdem noch eine relativ gute Zeit geschwommen. Aber das war alles vor Ort für mich relativ traumatisch. Und da habe ich auch Mediendinge erlebt, die gar nicht mit mir zu tun hatten, sondern mit Franziska von Almsick. Das hast du wahrscheinlich gar nicht so auf dem Schirm.
Die war auch mit.
Ja, genau. Das war damals die Heldin und auch ein großes Vorbild von mir. Und dann ist sie aber auch den Erwartungen der Medien nicht gerecht geworden. Und dann schrieb das eine Blatt, Franziska von Speck, als Molch gewinnt man kein Gold. Und das nächste Blatt wieder was Gemeines. Und dann wurde das teilweise von Konkurrentinnen von ihr aus dem eigenen Team ausgeschnitten und an ihre Tür geklebt, während sie Mittagsschlaf gemacht hat. Ja.
Wieso?
Neid? Also das ist der nächste Spruch, der mir dann gegeben wurde. Neid und Missgunst sind die höchste Form der deutschen Anerkennung.
Ja, da ist was dran.
Ist nicht schön.
Nee, ist nicht schön, aber ist was dran. es kommt dann, nachdem du dich da hochgekämpft hast und diesen mit 16 einen unglaublichen Erfolg hast, sprich überhaupt da mitmachen zu dürfen, zum Absturz, beziehungsweise es kommen keine Erfolge mehr. 2002 bis 2004 läuft es nicht. Du rutschst 2004 bei Olympia sogar in der Umkleidekabine aus, verletzt dich am Fuß. Es entsteht so ein Narrativ, du schaffst die Leistung nicht, wenn es drauf ankommt, und brichst 2004 dann sogar im November komplett das Training ab.
Genau.
Wie geht jetzt diese immer noch ja sehr junge Frau damit um, die eigentlich gewohnt war, Leistung, 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 irgendwie warst du ja auch immer die Beste, und jetzt kommen solche Tiefschläge in der Weltspitze.
Ja, ich war vielleicht nicht die Beste nach 2000, ne? Also so, ich sag mal 98, 99 war ich so in Europa und in der Jugend schon die Beste und hatte einen Anschluss an die Weltspitze und habe mich dann aber in der Weltspitze nie etabliert. Mit verkorksten Spielen im Jahr 2000, was ich gerade geschildert habe, mit gewissen traumatischen Erfahrungen, die kann man auch so nennen, sowohl medial als auch selbst, dass man unter dem Druck von Zuschauern, die ein Stadion füllen, plötzlich gar nicht weiß, wie man mit der Aufregung umgehen soll.
Und du baust ja hier unfassbare Spannung auf, weil wir natürlich immer mehr gleich wissen wollen, wie hast du das dann geschafft, da mental dich rauszuholen, da so eine mentale Power aufzubauen. Jetzt aber erstmal ist ja Feierabend.
Ja, das war auch richtig so, weil ja, wenn du jemand bist oder jemand so ist wie ich im Sinne von klare Kante, würde ich fast sagen, Dinge abschließen, war dann für mich ein Ende mit Schrecken lieber als immer wieder versuchen und gegen die Wand rennen. Also ich habe ja zweimal die Erfahrung gesammelt, alles war da, nichts draus gemacht.
Zweimal Olympia, ne?
Richtig. Mhm. Und das ist einfach das Größte in der Welt. Das war das Einzige, was ich immer sehen wollte, ne? Also eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaften ist nice, aber Olympia ist einfach das Ding, was alle wollen. Und nochmal 4 Jahre zu trainieren, nebenbei ein Studium zu absolvieren, beides vielleicht nur halbherzig zu schaffen, das war es nicht. Und wenn du dann gerade dein Abi in der Tasche hast und das zweite Mal Olympia eben verrissen hast, da war die Entscheidung naheliegend. Und mein Trainer hat mich
fürs
dann...
Fürs Studium, ne?
Richtig. Mein Trainer hat mich dann zwar nochmal gebeten, drüber nachzudenken, und hat mir auch Zeit eingeräumt. Aber hätte Franziska von Almsick damals nicht gesagt, Britta, so ein Talent wie dich habe ich selten erlebt. Ich gebe dir die Nummer von meiner Mentaltrainerin.
Ganz kurz, da ruft dann Franzi von Almsick...
Die hat damals aufgehört.
Der
also
Superstar.
Die war dann 2004, wir waren in einer Trainingsgruppe. Ja. 2002 bin ich von Potsdam ihretwegen nach Berlin gekommen, weil sie mich abgeworben, könnte man sagen, hat. Wollte mit mir trainieren. Und als sie 2004 dann aufgehört hat nach den Spielen, hat sie gesagt, versuch das bitte nochmal mit Mentaltraining. Also da ist so viel da bei dir.
Ruf die dann an oder wie läuft das?
Du, wir waren 3-4 Monate nach den Olympischen Spielen 2004 wie Freunde. Also ich war bei ihr zu Hause, wir haben zusammen Kaffee getrunken, wir haben zusammen Geschichten erzählt und wir waren echt dicke. Und dann brach das sukzessive auseinander, weil sie dann auch langfristig nach Heidelberg zog und ich halt voll trainiert habe. Da hast du sowieso leider Gottes nicht viel Zeit für Freunde und irgendwas anderes. Und dann ist das so ein bisschen auseinandergegangen. Und als ich 2008 ja dann sehr erfolgreich zurückkam, bin ich ihr da dann als erstes in die Arme gefallen und habe gesagt, danke, 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 weil deinetwegen bin ich in Berlin gelandet, deinetwegen habe ich den Trainer gehabt, die Mentaltrainerin und dein ehemaliges Management. Also ich habe die komplette Struktur von Franziska von Almsick damals übernehmen dürfen.
Jetzt muss ich fragen, was lernst du in diesem Mentaltraining? Es ist ja die Psychotherapeutin, die heute schon mehrmals fiel, Friederike Janowske,
genau,
die dich völlig neu aufstellt.
Nee, nicht völlig neu, sondern sie sagt, Britta, ich habe dir einfach nur geholfen zu strukturieren.
Noch schöner, weil dann können wir uns jetzt vielleicht alle versuchen, mit in dieses Training reinzuversetzen. Ja. Wir haben irgendwie alle in unserem Kopf irgendwelche Sachen, wo vielleicht auch was verquerläuft. Mhm. Das jetzt neu strukturieren von einer, die es dann ganz nach oben schafft, finde ich selber jetzt auch für mich total interessant. Wo fangt ihr an?
Witzig war zum Beispiel, dass ich das eigentlich nur Franziska zuliebe gemacht habe, da mal hinzugehen, um mir bestätigen zu lassen, ja, die Frau Janowske will wahrscheinlich genau wie Norbert und andere mich wieder zurückbequatschen.
Norbert,
ne?
War der Trainer.
Norbert war mein Trainer und meine Eltern alle haben gesagt, Mann, Franziska hat jetzt aufgehört, da ist doch jetzt auch ein Platz frei im Sinne von, du kannst ja da die Anführerin werden, wenn man es das mal so nennen möchte, könntest da einen Platz einnehmen und du wärst prädestiniert, bla bla und so talentiert, bla bla, und ich konnte es nicht mehr hören. Ich dachte, ja, ist nett, wenn ihr alle an mich glaubt, aber am Ende muss ich ja an mich glauben, weil wenn ich das hier nicht vollen Herzens mache, wird sowieso nichts, das war mir immer klar. Und ich bin dann dahin und wollte eigentlich nur einen Alibi-Termin haben. Dann lief das total anders und Es startete mit der Frage, ich weiß ja, dass du geschwommen bist bisher, aber eigentlich würde mich ja viel mehr interessieren, wofür du dich noch mehr also interessierst. Was hast du denn so für Hobbys und was machst du denn jetzt ohne den ganzen Trainingsstress? Ich kann ja gar nicht verstehen, dass man jeden Tag ins Wasser geht, um da hin und her zu schwimmen. Das wäre mir ja nichts. Da dachte ich, hä? Moment mal, hier fragt mich Ina überhaupt nicht nach Sport, sondern wer ich noch bin, was ich noch kann.
Ja.
Und was ich vielleicht irgendwann mal erreichen will und ob ich mal Familie will, das war mega spannend. Und dann
tat auch gut, dann mal total über sowas zu sprechen.
Sie war die erste Frau, die mich nicht als Sportlerin behandelt hat, ja. Die verstand mich, ne? Und die wollte gar nicht mich in diese Sportrichtung zurückdrängen, sondern hat tatsächlich das verstärkt, dass ich nicht will. Bis ich an den Punkt kam, dass ich gesagt habe, na Frau Janowski, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich würde ja noch wollen, weil meine Leidenschaft für diesen Sport ist ungebrochen, aber das Umfeld ist so schlecht. Und da gibt es so viele Stolpersteine, die ich einfach nicht verändern kann, dass ich da einfach so nicht weitermachen kann.
Ganz wichtiger Punkt. Sie ist überhaupt nicht in irgendeiner schiebenden Richtung, sondern, und das kaufst du ja auch ab, nur in einer fragenden?
Total.
Okay. Mir fehlt ein Umfeld, in dem ich weiß, ich gehe nicht kaputt?
In dem ich weiß, das bringt mir jetzt was, weil ich habe Krafttraining gemacht, von dem ich nicht überzeugt war. Und manchmal hat mich mein Trainer ganz schön zusammengestaucht, wo ich nicht der Meinung war, dass das okay ist. Und ich habe dann so ein paar Punkte angesprochen, dann hat sie mich unterbrochen und hat gesagt, ich wünsche mir, dass du nochmal wiederkommst und dass du die Punkte einfach aufschreibst und dass wir die mal durchgehen. Und wenn du darauf Lust hast, gucken wir mal, was wir daraus machen. Und dann dachte ich, boah, ist total spannend gerade. Habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, wenn ich jetzt entscheiden könnte, wie ich Training strukturiere, was ich mit einbringen würde, wenn ich was zu sagen hätte, ähnlich wie mach dich mal frei, dass du nicht mächtig bist über dein Leben, sondern überleg mal, was du tun würdest, wenn du könntest und dürftest. Das hat mich in eine ganz andere Ebene gehoben, weil ich war sonst immer klein, autoritärer Führungsstil. Norbert sagt, was zu tun ist, ich führe aus. Wenn ich ausbreche, gibt's Ärger. Ne?
Ja.
Und plötzlich.
Der große Hai hinter dir.
Genau.
Ja.
Und plötzlich drehte sich da was und plötzlich dachte ich, okay, also wenn sowas wie Augenhöhe zwischen mir und Norbert entstehen könnte, zwischen mir und meinem Trainer, da könnte ich mir was ganz anderes vorstellen. Und ich habe dann aufgeschrieben, dass ich mein Gewicht alleine kontrollieren möchte, dass ich nicht vor ihm auf die Waage montags um 7, wie es immer Standard war, auf die Waage möchte, sondern einmal im Monat vor ihm, dass das mal sehen kann. Generell er mir aber das zutrauen muss, dass ich ja die Leistung bringen will und dass ich dann auch darauf achte, welcher Körpertyp, welchem Schema ich entsprechen muss. Ne? Also ich habe dann schon darauf hingearbeitet, aber ich wollte die Kontrolle haben und ich wollte nicht ausgelacht werden oder angebrüllt werden, weil das Gewicht nicht dem entsprach.
Oder auch man für die Periode, die du schon ansprachst, nichts kann.
Richtig, okay, richtig. Ja, klar. Genau. Ja. Hab dann um Atemtraining gebeten, weil ich ja immer mal in die Bredouille kam, falsch zu atmen.
Ja.
Und habe dann auch gebeten, dass wir regelmäßige Gespräche führen, wo wir einfach uns mal austauschen in einer halben Stunde alle 6 Wochen. Wie hast du jetzt die letzten 6 Wochen empfunden? Wie habe ich die empfunden? Sind wir auf einem guten Weg? Was willst du mir mitgeben? Was fandest du vielleicht?
Reflektieren.
Genau. Dann habe ich hart an mir gearbeitet. Das hat, ist echt sehr anstrengend gewesen. Aber ich hatte damals einen guten Freund, also einen Lebenspartner, der auch in meiner Trainingsgruppe war. Wir sind zusammen ins Trainingslager und das war genau mein Ding. Und Herausforderung war das dann mit dem Studium zu verknüpfen. Und da hatte ich Glück, dass die 5 Jungs, die in meiner Lerngruppe waren, die sich so gefunden hatte in diesem halben Jahr, die haben gesagt, wir unterstützen dich komplett, bereiten dich auf die Prüfungen vor, du sagst, was du brauchst und wir sind für dich da. Also da hatte ich auch einen riesen Rückhalt. Weil
das macht eine andere Menschen mit einem. Was dieses Training mit dir macht, wie das wirkt, ist ja unglaublich. Das Ergebnis hören wir gleich. Es gibt aber noch einen Moment, den hatten wir eingangs schon mal angekündigt, nämlich dieses traumatische Erlebnis, was ja jetzt hier auch
eine Rolle spielt.
Ja, und auch erst immer ans Tageslicht richtig kommt. Was findest du mit der heraus? Und wie kommt das raus, dass da ein Trauma in deinem Leben wirkt?
Also gezeigt hat sich das eigentlich so 1,5 Jahre, nachdem ich mit Frau Janowski gearbeitet habe. Und zwar ging das dann im August 2005 wieder los, das Training. Und mein erster wichtiger Wettkampf war dann tatsächlich erst ein Dreivierteljahr später, nämlich so im März. Und da habe ich gemerkt, bei diesen 100 Kraul, die ich da schwimmen musste, dass ich wieder Luftprobleme bekommen habe und plötzlich wieder dachte, oh Gott, ich fühle mich wie damals unter der Matte. Und das kam daher, dass ich frisch mein Seepferdchen damals hatte, eben mit 7 Jahren. Und wir nach so einer Trainingseinheit einmal die Woche, 1. Klasse, ein bisschen schwimmen und dann ein bisschen spielen, immer auf so einer Matte rumgeturnt sind. Das war wie so eine festere Luftmatratze.
Im Wasser, Becken.
Das war im kleinen Becken, genau. Und da konntest du dann halt, da haben wir Insel gespielt, so hieß das, ne? Man stellt sich auf die Insel und verteidigt die und alle, die raufkrabbeln und sich hinstellen, werden runtergeschubst.
Ja, ich kenne das, mit so etwas Hartschaum ist das, ne? Kenne ich.
Genau.
Ich hab's geliebt, ja.
Genau. Und ich bin dann unbewusst mal unter so eine Matte geraten und es war alles blau um mich herum und ich wollte dann wieder hochtauchen und ich habe aber gemerkt, ich bin unter der Matte und ich weiß gar nicht mehr wohin, weil ich war ja noch gar nicht so gut im Schwimmen. Ne? Ich habe erst seit ein paar Wochen so mehr oder weniger mich gut über Wasser halten können und war so ein Schwimmanfänger. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ich kriege keine Luft mehr. Das ist irgendwie, hier geht jetzt was ganz nach hinten los. Also es war sogar was ganz Stummes. Deshalb sind für mich solche Räume, wie du sie liebst hier, wenn das so komplett stumm ist, so war das unter Wasser. Es war zwar ein Rauschen, aber plötzlich wurde alles still. Und dann hat mich diese Hand des Trainers so gegriffen, hat mich an den Beckenrand gesetzt, hat gesagt, alles in Ordnung und ich habe gehustet wie wild, weil ich mich natürlich voll verschluckt hatte und habe nur genickt und von da an ist es öfter rausgekommen, wenn ich richtig viel Wettkampfdruck hatte, also wenn ein Trainer gesagt hat, jetzt gilt's, Britta, und jetzt musst und das ist das Finale und das ist deine Medaillenchance, dass ich dann manchmal im Wettkampf anfing, zappelig zu werden und unter Wasser plötzlich einzuatmen und über Wasser auszuatmen und dann natürlich verschluckt und dann habe ich manchmal 200 Meter Kraul nach 50 Metern abgebrochen. Also es kam nur zweimal vor, aber zweimal zu viel eigentlich, weil diese Angst, nochmal in so eine Position zu kommen, wo plötzlich alles still wird und du kriegst keine Luft, ist furchtbar.
Die Jahre her ist das, muss man dazu sagen.
Das ist von daher, aber das ist, also das haben wir auch nie wegbekommen, nie löschen können.
Ploppte das dann irgendwann auf im Rahmen dieser Gespräche und der tollen Fragen, die die Therapeutin stellt?
Nee, das war dann eine Wettkampferfahrung, die ich dann im Nachhinein mit ihr besprochen habe.
Und da kam sie auf den Trichter, ist da mal sowas passiert oder wie habt ihr...
Genau.
Sie wittert das.
Hast du das, genau, das waren dann öfter so Fragen, dass sie sagt, hast du das schon mal woanders erlebt?
Ah ja.
Kam dir das bekannt vor?
Ah ja, das, wovor du Angst hast.
Genau.
Ne?
Und da kam das so raus. Und das ist bis heute so, dass ich denke, es ist so krass, dass das nur unter schärfstem Druck und im Wettkampf vorkam. Im Alltag spielt das bei mir nie eine Rolle. Und das kann sich vielleicht auch keiner vorstellen. Ich habe aber oft die Sportler beneidet, die sowas nicht kannten. Ne? Die wussten gar nicht, wovon ich spreche. Wenn ich sage, ey, wenn ich manchmal ins Wasser springe, dann verwechsel ich manchmal Ein- und Ausatmung. Also da geht ja nun ja nicht, Britta. Ne? Also wir machen das jeden Tag 4 Stunden. Wie kann man das dann verwechseln? Das ist wie Gas und Bremse beim Autofahren. Keiner verwechselt, das ist doch Routine. Aber es war bei mir keine Routine. Das hatte dann so eine Macht, mich komplett aus dem Konzept zu bringen, wenn ich seelisch nicht ausgeglichen war. Wenn der Kopf klar war, und der Körper fit war, also die Trainings, also mal ich trainiert genug war, kam sowas nicht vor. Wenn ich ein bisschen, also wenn eins von beiden nicht richtig gestimmt hat oder ich zum Beispiel Stress mit meinem Freund hatte oder irgendwas Blödes dazwischen kam, dann hatte das wie eine Chance, also wie ein kaputtes Immunsystem und plötzlich kommt sowas hoch.
Verstehe ich. Du bist angeknackst und die Belastung bricht sich Bahn, die sonst von dir, wie auch immer, weggeschoben ist, gepuffert ist. Wie kriegt ihr das in den Griff?
Also wir haben darüber ganz viel gesprochen und das versucht mit verschiedenen Techniken auch zu überspielen. Und
als Beispiel?
Wir haben dann zum Beispiel gesagt, was würdest du heute dem Mädchen raten, wenn die unter die Matte gerät? Ne? Dann wäre halt ein Brustzug oder ein zweiter Brustzug und du wärst auf jeden Fall raus, weil so groß war die Matte ja gar nicht. Wahrscheinlich habe ich auf 10 Zentimetern immer wieder den Kopf so hochgenommen, ne? Anstatt einmal ein Stück weiter zu schwimmen. Aber das wusste ich halt damals nicht. Das zum Thema, du kannst halt nichts verändern, wenn du keine Strategie dafür hast. Und das haben wir immer wieder versucht, in dieser Richtung zu bearbeiten. Und es hat, sage ich mal, in 80% aller Wettkampffälle absolut keine Rolle gespielt. Aber wenn ich ein bisschen unausgeglichen war, bis zum Ende der Karriere, auch bei meinem allerletzten Wettkampf, kam das teilweise nochmal hoch. Bei 50 Kraul hat es gar keine Rolle gespielt, weil ich da nicht atmen musste. Aber bei 100 Kraul kam das teilweise hoch. Und das, was so ein bisschen an mir nagt, ist, dass ich eigentlich gemacht war, körperlich, für 200 Meter Kraul. Und da zum Beispiel nie an den Start gehen konnte, weil ich das nie richtig überwunden habe.
Es kommt zu einem Comeback der Extraklasse, der maximale Erfolg. Und das war auch das, wo ich so dachte, als ich das durchgelesen habe. 2006 in Budapest, 4x100 Meter Freistaffel. Da holt ihr Gold und neuer Weltrekord. Da schwimmst du als dritte Position in der schnellsten Zeit, die eine Frau bis dahin überhaupt mal auf dieser Strecke geschwommen ist. 2 Tage später wieder Weltrekordzeit, 100 Meter Freistil-Finale. Dann nur mal 24 Stunden später nochmal Gold mit Weltrekord. Und so ging das dann irgendwie weiter. Also ich könnte jetzt hier noch zig weitere Sachen aufzählen. Den Peking-Moment 2008, den hast du uns eingangs schon beschrieben. Das ist unfassbar. Als erste Deutsche in dem Moment schwimmen Gold. Gold seit 1992. Das ist so viel Krasses, was du dann da schaffst und wo man sich jetzt fragt, war das alles dieses Mentaltraining?
Natürlich nicht alles. Da hat auch mein Trainer, muss ich jetzt im Nachhinein gestehen,
der gelitten, Boss.
Weil ich natürlich oft davon gesprochen habe, weil ich wollte das nach draußen bringen. Weißt du, mir war wichtig, dass die jungen Leute wissen, also bei der Steffen hat es nur geklappt, weil die beides trainiert hat. Und bis heute ist es leider so, es bricht ein bisschen auf mittlerweile, finde ich, aber es ist immer noch so, dass das als Add-on betrachtet wird, statt das regulär mit ins Programm zu nehmen. Weil ich glaube, du musst dich selbst kennen, um dich gut steuern zu können. Und wenn ich immer alles nur abgebe an den Trainer und dann sage, der Trainer ist schuld oder das Programm hat nicht gepasst und deshalb bin ich schlecht geschwommen, werde ich nicht zur Weltklasse-Athletin. Das ist mein Credo.
Wie schafft man das dann, an so einem Tag, wo es um alles geht, nochmal eben das doppelte Lottchen hinzulegen, auch noch eine Weltrekordzeit zu schwimmen? Wie schafft man das, dann nochmal über alle Grenzen, die man so hat, hinwegzugehen? Wie peitschst du dich dann im Wasser da an oder eben auch gerade nicht? Wie ziehst du das durch? Wie rufe ich meine maximale Leistung ab?
Da ist jeder anders. Das ist vielleicht eine Antwort, die du nicht unbedingt hören willst.
Nee, natürlich nicht. Aber ich habe ja dich hier sitzen, um dann zu hören, wie du es machst. Dann kann ich mir immer noch überlegen, ob das zu mir passt.
Ja. Und bei mir war es tatsächlich so, dass mein Trainer mich halt unglaublich gut über die Jahre vorbereitet hat. Und wenn du siehst, dass du über 8x200 Meter Kraul dich entwickelst von einem Durchschnitt von, sage ich mal, 2,20, die du im Schnitt schwimmst, auf zum Ende des Jahres hin, wo du den Test nochmal machst und plötzlich 2,10 schwimmst, ne, und einen guten Laktatwert hast und dann eine Laktatleistungskurve aufgezeichnet wird und du dann schwarz auf weiß siehst, ich bin in der Form meines Lebens, macht das eine Sicherheit. Wenn ich dann mit Frau Janowske meine Spielchen gespielt habe, im Sinne von, wir haben ja das mal auch mal gestoppt, ne? Also das war auch noch sehr witzig, dass ich eine Stoppuhr in die Hand genommen habe und dann hat sie mir gesagt, sozusagen, take your marks und gepfiffen, ne? Und dann habe ich gedrückt, die Stoppuhr, und habe halt mir vorgestellt, mein Rennen zu schwimmen, habe gestoppt, als ich bei 25 Meter war, bei 50 Meter, bei 75 und bei 100 und war fast zehntelmäßig in der Lage, das zu stoppen, was ich später geschwommen bin. Weil ich das antizipiert habe, was ich jeden Tag im Wasser gemacht habe. Und wir haben das verbunden, um ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen, mit Zitronenduft.
Ja.
Und ich hatte dann Zitronenduft immer kurz vorher drauf, habe das geschnuppert.
Du fasst dir gerade ans Handgelenk, da
genau,
reibst du den drauf.
Genau, am Handgelenk war dieses Tröpfchen ätherisches Öl mit Zitrone und haben das eingeübt, dass wenn ich Zitrone rieche, ein perfektes Rennen schwimmen kann.
Jetzt haben wir diesen riesigen Erfolgsmoment. Du machst weiter und dann kommt 2012 Olympia in London.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, die Zeiten der anderen, die gehen ja jetzt nicht exorbitant hoch und du gehst einfach nicht mit, sondern du lässt nach.
Ja, kann man so interpretieren, aber du vergisst ein bisschen, dass die Wunderanzüge verboten wurden 2009 und dass man wieder mit einem Textilbadeanzug an den Start ging, weil diese Plastikanzüge plötzlich nicht mehr erlaubt waren.
Jetzt sag mir nicht, alles bei dir basierte auf dem Wunderanzug.
Nee, das will ich damit nicht sagen, weil alle hatten ja die gleichen Bedingungen
genau.
und Möglichkeiten. Aber alle sind durch den Wunderanzug witzigerweise fast eine Sekunde pro 100 Meter schneller geschwommen.
Okay, aber das gilt ja für alle.
Genau.
Auch der alte Anzug gilt jetzt auch wieder für alle.
Genau. Und die Jugend hatte sich dann einfach so weit verbessert, dass die einfach eine Qualität zugelegt haben und ich bin ungefähr gleich geblieben. Habe aber nicht mehr profitiert von dem Anzug damals, was dann die alten Zeiten erzeugt hätte. Das hatten die jungen Leute, die jetzt schneller waren, auch nicht, da hast du recht. Aber die waren einfach besser. Es kommt ja immer mal eine Generation, die ist dann plötzlich schneller. Weil als ich angefangen habe zu schwimmen, war der Weltrekord über 100 Meter Kraul bei 54, jetzt sind wir bei 51,
Nein. Okay, krass.
Weißt du,
wow.
In einer Zeitspanne von 30 Jahren.
Ja, aus dieser Zeit, ich meine 2011, gibt es von dir den Satz, eine Platzierung jenseits der ersten fünf ist das harte Training nicht wert.
Ja, weil du schon oben warst. Weißt du, wenn du dann zerrissen wirst von den Medien mit Platz vier bei den Spielen, Platz sechs bei den Weltmeisterschaften. Du bist mit dir zufrieden, aber wenn das dann so in der Presse dargestellt wird, dass du ein Loser bist und dass deine besten Zeiten vorbei sind und dass du wahrscheinlich den Sprung schon verpasst hast, aufzuhören, dann habe ich gedacht, das muss ich mir nicht geben.
Dann bist du ganz ehrlich nicht du in dem Moment gnadenlos, sondern das Äußere, oder ist da nicht auch schon eine Britta, die sagt, Mensch,
Also ich glaube, es ist eine Mischung. Ich habe einfach irgendwann gemerkt, du, diese Körpermaschine ist mit knapp 30 irgendwann auch ausgereizt. Und wenn die Medien dann noch draufhacken, dass obwohl du beste Deutsche bist und internationale Spitze, aber eben keine Medaillenträgerin mehr, sondern nur noch Platz 4 und 6, das ist denen nichts wert, dann ist das okay. Dann merke ich jetzt auch, es passt, es reicht, ich kann da einen Haken dran setzen. Und dann habe ich es gelassen, weil es war das Beste, was ich leisten konnte. Und ich war zufrieden, aber die Umwelt nicht. Und wenn beides dann nicht mehr so harmoniert, willst du dir halt auch nicht permanent ins Gesicht hauen lassen, obwohl du findest, du hast eigentlich einen guten Job gemacht.
Nachvollziehbar. Gibt es dann so einen Moment, 2013 war ja dein Ende der Karriere, wo du aus dem Wasser steigst und weißt, das war das letzte Mal?
Ja.
Wie war
ich wusste es schon vor, Hunderte Kraul. Ich dachte so, endlich und schade. Ich war sehr zerrissen. Weil ich liebe diesen Sport bis heute. Ich finde, das ist so schön. Das ist wie Yoga im Wasser. Du meditierst für dich, du bist für dich. Hat viel Zeit, mit mir selber ins Gericht zu gehen, weil du hast ja in so einem monotonen Sport total viel Zeit, ein bisschen nachzudenken. Ne? Hast ja nichts zu tun, außer zu schwimmen. Hin und her, wie in so einem Hamsterrad. Und einerseits war ich glücklich, dass es zu Ende war. Andererseits merke ich jetzt, wenn ich die Wettkampfmusik höre, wenn ich die Leute einlaufen sehe, wenn ich manchmal noch sehe, dass da Namen dabei sind, die ich kenne. Oh, ich habe total Bock damit auf den Block mich raufzustellen und mitzumachen, mich zu messen. Ich messe mich halt unglaublich gerne. Ne?
Wie schnell wärst du jetzt, wenn du einfach morgen da auf den Block steigen würdest?
Das möchtest du nicht wissen, das wäre unterirdisch und peinlich.
Echt?
Ja. Ich bräuchte 6 Wochen, um ungefähr an 80% meiner Kapazität von früher heranzukommen.
Ja.
Das haben manche schon ausprobiert. Aber diese letzten 20%, da musst du unglaublich viel aufwenden, um da wieder hinzukommen. Und ich genieße mein Leben gerade. Ich genieße die Freiheit zu haben, zwar früh aufzustehen, aber mich selbst zu feiern, indem ich sage, du musst jetzt nicht 2 Stunden schwimmen gehen, machst jetzt dein Zeug, alles gut. Also ich glaube tatsächlich, dass um ganz oben anzukommen, muss unglaublich viel passen. Und entweder bist du jemand, der jetzt nicht so wahnsinnig hochintellektuell ist und einfach macht und ausschalten kann. Manche können das aber nicht, haben nicht dieses Talent, einfach ausschalten zu können, denken zu viel und die brauchen dann vielleicht einfach eine Strategie, wie sie dahin kommen, abzuschalten. Aber beides muss harmonieren und du musst für dich selber erkennen, welcher Typ bin ich und welche Strategie verfolge ich. Manche brauchen dafür Training, andere, sehr, sehr wenige, haben das Talent, das selbst zu schaffen.
Das ist gerade so gut, dass du es so nochmal sagst, weil ich war gedanklich auf einem Irrweg, merke ich, weil bei mir im Kopf kamen so Fragezeichen auf, wie verweichlichen wir da? Und das sage ich jetzt ganz bewusst als Psychologe, der sagt, nein, wir sind so streng mit uns und wir haben so eine toxische Leistungsgesellschaft an so vielen Stellen und wir sind viel zu oft da in der kritischen Stimme und biegen immer in die eine Richtung im Kopf ab und müssen da was verändern und denke dann gleichzeitig, dieses gesamte System, Spitzensport, Weltspitze, einer von 8 Milliarden sein, das basiert eben auch darauf, dass du sagst, nö, das war jetzt nicht gut genug für deine Verhältnisse, du musst im Verhältnis zu allen anderen Menschen der oder die Allerbeste sein und da gibt's eben nicht... nehmt doch mal bitte Rücksicht oder ich nehme mal bitte Rücksicht auf mich. Und jetzt wird mir gerade noch eine Sache ganz klar, weil du es so sagst, darum geht es auch gar nicht, das ist gar nicht die Frage. Weil wenn ich ganz oben sein möchte, dann muss ich diese Topleistung abrufen. Die Frage ist, wie ich das mache.
Genau.
Und da zu sagen, das kann ich nur über eine psychische Härte, über eine Gnadenlosigkeit, über einen, du musst das jetzt durchziehen und dich fertig machen.
Nur die harten kommen in den Garten, genau.
Nur die harten kommen in den Garten Mentalität könnte ja eine Annahme sein, die, glaube ich, in ganz vielen Köpfen ist.
Ist so.
Aber du zeigst uns einfach mal in dieser Geschichte, die du uns heute hingelegt hast, einen anderen Weg auf. Mach ein mentales Training, sei ein Freund zu dir, geh ganz anders mit dir um und kommst dann zurück und legst, bam, eine Karriere hin, die ganz an der Weltspitze ist, obwohl du dich einmal rausgenommen hast.
Ich glaube, Authentizität kann unglaublich stark machen, wenn du nicht mehr irgendeine Maske aufsetzt, sondern wenn du sagst, so bin ich, entweder nehmt ihr mich so oder ihr lasst es so, aber in dem Feld, in dem ich mich bewege, werde ich so angenommen, das macht mich stark und ich will einfach heute nur die beste Britta sein, die ich sein kann. Fertig.
Britta, Steffen, tausend Dank. Es gab so viele Erleuchtungsmomente zwischen euch. Ich habe das Gefühl, ich werde von dir interviewt und habe es genossen. die meisten Fragen habe aber immer noch ich dir gestellt. Und das, weil ich so unglaublich dankbar für die vielen, vielen Antworten bin, die du heute gegeben hast.
Ich bedanke mich, weil es auch ein Gespräch war, wo ich die Zeit vergessen habe und voll im Flow war. Also danke dir.
Danke dir.
Ganz zum Schluss wird nochmal klar, dass Britta sich viele Jahre über unbewusst selbst im Weg stand und sich daran gehindert hat, ihre volle Leistung bei den Wettkämpfen, ihr maximales Potenzial im Leben abzurufen. Das Wassertrauma, das sie als Kind erlebt hat, scheint dabei eine Rolle gespielt zu haben und ich finde es großartig, dass Britta sagt, ich mache so auf und versuche rauszufinden, was mich da vielleicht irgendwo unbewusst in meinem Hinterkopf all die Jahre gebremst hat. Was ich krass fand in dieser Geschichte war, dass Britta erst ganz am Boden, als sie ihre Karriere abbrechen möchte, sich dazu entscheidet, auch mit ihrem Kopf zu arbeiten und sich eine Mentaltrainerin sucht. Diese Idee, dass Körper und Psyche zusammenwirken müssen, wenn man maximale Leistung abrufen möchte, gilt nicht nur für den Spitzensport, sondern für uns alle. Gerade in den Momenten, wo wir vielleicht denken, naja, ich arbeite immer mit meinem Kopf, sollten wir unseren Körper nicht vernachlässigen. Und in den Momenten, wo wir das Gefühl haben, dass irgendwas mit unserem Körper nicht stimmt, sollten wir immer auch fragen, was davon wirkt in unseren Kopf rein oder von unserem Kopf in den Körper zurück. Britta hat uns gezeigt, dass eine Goldmedaille eben auch maximal Kopfsache ist. Was mir daran besonders gefallen hat, ist, dass es nicht theoretisch geblieben ist, sondern sie unfassbar viele praktische Hebel und Kniffe parat hatte, mit denen man das angehen kann. Und wer jetzt vielleicht denkt, naja, ich bin ja keine Goldmedaillenschwimmerin oder irgendein Spitzensportler, der hatte doch vielleicht wie ich immer wieder den Eindruck, diese oder jene Idee, die probiere ich mal aus, das könnte auch mir helfen, wenn ich das nächste Mal vor einer großen Herausforderung stehe. Was mir übrigens auch an diesem Gespräch besonders gefallen hat, ist, dass Britta immer wieder zwischendurch die Rolle getauscht hat. Ganz unbewusst wurde ich dann plötzlich zu dem, der Fragen beantworten musste. Und ich finde, das macht was mit einem, oder? Vielen Dank, Britta, dass du meine Fragen beantwortet, deine unglaubliche Geschichte mit uns geteilt hast und auch mir immer wieder Fragen gestellt hast. Ja, und damit endet diese Folge schon wieder, wie gewohnt mit dem großen Fragezeichen, was nächste Woche hier aufs Tapet kommt. Ich habe für euch Sick zu Gast. Sick lebt jahrzehntelang auf Heroin und Kokain. Auf der Straße als Drogensüchtiger, als Obdachloser, als Schwerkrimineller muss er sich durchschlagen. Doch in Sicks Geschichte gibt es auch wieder mehrere Ebenen. Nur vordergründig geht es um die Drogen und die Kriminalität. Darunter liegt noch eine Ebene, in der es um Emotionen, um weggedrückte Gefühle geht. Ihr wisst, dass das mit den Gefühlen eins meiner Lieblingsthemen ist und ich darf euch deswegen schon versprechen, dass sich die nächste Folge für alle lohnt, die vielleicht Schwierigkeiten mit unangenehmen Gefühlen haben, die Emotionen auch mal wegdrücken und da vielleicht gerne ein Stück weit mal hinter die eigene Fassade gucken möchten. Entsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid und schreibt mir doch gerne in der Zwischenzeit über post@leonwinscheid.de, wie euch die Folge gefallen hat oder guckt mal bei Instagram vorbei, da habe ich gerne mal zu meinen Gästen und den jeweiligen Geschichten noch so ein paar Hintergrundinfos. Ich heiße da wie sonst auch. Bis dahin, bleibt mir gesund und gewogen, euer Leon.
In extremen Köpfen, ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen, danach sind es 4,99 € im Monat, jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair, das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da? Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.